Moin Leute, ich bin gleich da. Gleich da, ich muss mal kurz mich um die Katze kümmern. Die ist jetzt hier am Start.
Da! Bleib da, ich muss kurz. Exzellent!
Da bin ich. Ja, hat ein bisschen länger gedauert. Ich bin heute. Warte mal. Warte. So, jetzt. Ich bin heute größte Runde ever gerannt. Knapp 12 Kilometer. Das. Oh, ich weiß jetzt ja nicht, ja. Okay, jetzt mal erstmal meine Uhr synken, dass ich das nicht vergesse. Wie Sie gelernt und will in Richtung DevOps, Ansible etc. gehen. Irgendwelche Tipps? Naja, Ansible lernen. Wie wär's damit? Ansible lernen, Terraform lernen, dich mit den unterschiedlichen Cloud-Providern auseinandersetzen, was da so gibt, was die so für Services anbieten, wie man das per Terraform konfigurieren kann, was man mit Ansible alles machen kann, was es für Provider gibt für beide. Vielleicht auch mal ein bisschen über den Tellerrand rausgucken, sich vielleicht auch mal so Sachen angucken wie Pulumi oder sowas, wenn man ein bisschen mehr Progress machen will anstatt Terraform, sich mit Kubernetes auseinandersetzen, sich mit CI/CD-System auseinandersetzen, weil man kann ja mit sowas wie Jenkins anfangen, kennen die meisten, GitHub Actions sich angucken. Wahrscheinlich, ach so, ja und ganz wichtig, natürlich sich erstmal mit Grundlagen, was Linux-Containerisierung angeht, beschäftigen. Also, wie baut man am besten Docker-Container? Da kannst du dir beispielsweise den letzten Stream angucken, haben wir einen Container gebaut. Wir machen da aber noch weiter. Und ja, ein bisschen Docker bedienen kann, ist auch nicht verkehrt. Container-Registries. Das ist eigentlich ein Fass ohne Boden, ja. Also, da gibt's jede Menge Sachen. Wenn du das machst, was ich gesagt habe, dann bist du erstmal 2 Jahre beschäftigt. Ja, aber das bringt auch was. Das wird gesucht. So, ich mache mal kurz meine VM an und upgrade mal Packages. Remind me later. Ja, ja, sehr gut. So, wie weit war die Runde heute? 11,21 Kilometer. Gar nicht so viel weiter als die normal, also normal, in Anführungsstreichen. Ich glaube, normal ist 10,2. Die große Runde. Und die ist jetzt 11,2, das ist quasi nochmal ein Kilometer weiter. Pace 6 Minuten 22 pro Kilometer. Gebraucht hat 1 Stunde 11,26. Ich glaube, das geht klar. So, hier ist noch das Dogger-File vom letzten Mal auf. Das Dogger-File. Man schreibt Dogger mit GG. Stellen Leute auch ein in Richtung, obwohl man gegebenenfalls noch nicht die Ahnung hat. Kommt doch auf die Position an. Wenn das irgendeine Junior-Stelle ist oder wie heißt denn das? Training? Wie nennen sie das in Deutschland gerne? Es wäre ja einfach, wenn der Einsteiger steht, aber das steht ja da nicht dran. Ich glaube, Trainee ist eher Azubi. Junior ist quasi jemand, der ausgelernt hat, aber noch nicht so viel Erfahrung in dem Thema hat. Und dann ist je nachdem die Frage. Moment, was? Es gibt keine neuen Hour-Packages. Also, und dann ist natürlich die Frage, wie die jeweiligen Unternehmen weitermachen, was dann kommt. Irgendwann kommt dann das, was plus Senior. Also gibt es dann sowas wie Spezialist oder gibt es Senior-Spezialist. Oder vielleicht gibt es dann auch sowas wie, keine Ahnung, DevOps, Admin, Engineer, BizSec, WinOps, keine Ahnung. Senior, DevOps und dann gibt es vielleicht sowas wie Spezialist, Senior-Spezialist oder Experte. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wo, in welchem Laden man gelandet ist. So, naja, gut, gab ja nicht so viele Updates hier. Oh, Leute, ich habe echt ein Problem heute gehabt beim Rennen. Ich habe mich ein bisschen zu dünn angezogen. Also ich hatte wieder mein übliches Ding an. Also ich bin ja quasi bis plus 1, 2 Grad bin ich noch in kurzer Hose gerannt, aber dafür ein bisschen längere Socken. Oder sagt man da schon Strümpfe zu? Ein bisschen sowas wie... Ich weiß nicht, hier werden keine Links gelöscht. Guck, bei mir ist der Link auch noch da. Ein bisschen sowas wie die Fußballspieler haben. So, wo es dann bis zum Knie geht. Und da, wo man halt die Schienbeinschoner und so reinsteckt, habe ich auch ein bisschen längere Schuhe. Also bis so plus 1, 2, 3 Grad bin ich ja noch kurzer Hose gerannt. Heute... Hatte ich eine lange Hose an, langes Hemd, also halt so ein Funktionsding und noch so eine gelbe Signalweste drüber. Normalerweise ist es mir da mehr als genug warm und mir war heute auch mehr als genug warm. Ich habe kein bisschen gefroren. Das Einzige, was ich immer anhabe, ist, ich habe noch eine Kappe auf und ich habe noch Handschuhe an, wobei das Handschuhe sind, die man vorne so aufmachen kann, wenn man will. So, aber... Was ich gemerkt habe, und jetzt taut das erst so langsam, aber sicher wieder auf. Das dauert richtig lang, ne? Alter, mein Bauch ist immer noch übelst kalt. Irgendwann so bei 9 Kilometer in meinem Run habe ich festgestellt, und ich habe das noch nie erlebt, also das ist doch etwas beängstigend. Ich hab mein Bauch nicht mehr gemerkt. Der war weg. Also Bauch und so ein bisschen Überbauch. Ich habe meinen Bauch einfach nicht mehr gemerkt. Und irgendwann habe ich da mal so die Hand da drauf gelegt und habe gemerkt, Alter, das ist ja eiskalt, ey. Das ist ja eiskalt. Wie, es war minus 3,5 Grad heute Morgen. Ja, aktuell ist sogar, guck mal, pass mal auf, sogar aktuell ist sogar Hanau-Temperatur. Aktuell ist sogar minus 4 Grad. Ich habe meinen ganzen Bauch nicht mehr gemerkt. Und da habe ich doch so ein bisschen, dann habe ich ein bisschen mit dem Finger drauf gekratzt und habe gemerkt, okay, so ein bisschen was merkt man schon. Aber es fühlt sich alles ziemlich taub an. Und ich meine, das ist ja nur die oberste Speckschicht und die Haut und so. Oder so, ja, so nach. Und dann bin ich die letzten 2 Kilometer, weil ich mir gedacht habe, Alter, bevor mir mein Bauch abfriert, bin ich die letzten 2 Kilometer übertrieben schnell gerannt. Letzten 2 Kilometer, 5 Minuten pro Kilometer, das ist für mich mega schnell. Ich konnte quasi keinen Meter schneller rennen. Zum Schluss nochmal die letzten 2 Kilometer, ja. Weil ich gedacht habe, okay, umso schneller man rennt, umso wärmer wird's einem. Habe ich versucht, noch ein bisschen die Bauchmuskeln anzuspannen dabei. Aber ohne Scheiß, es ist nicht aufgetaut. Es ist glücklicherweise auch nicht kälter geworden und so. Aber selbst jetzt, und ich bin jetzt eine Viertelstunde schon daheim, selbst jetzt ist es immer noch übelst kalt. Der ganze Bauch vorne und alles. Übelst kalt, wenn ich da mit der Hand drauf greife. Aber ich merke schon wieder alles, ja. Also das nächste Mal muss ich mir merken, wenn ich größere Runde mache, bei minus 3, minus 4 Grad draußen, dann sollte ich mir am besten irgend so ein Ding noch holen, was wirklich gar keinen Wind durchlässt. Ja. Skifahrer, dem sein Ding ist eingefroren. Ja, ist auch schon kacke, ja. Aber zumindest. Naja, aber zumindest, es ist ja, ist nichts passiert. Aber trotzdem, ey, ich muss sagen, da habe ich ein bisschen mit der Angst zu tun gekriegt und bin die letzten 2 Kilometer auch übel schnell gerannt. Ich muss gerade mal kurz in meine Stats gucken. Was? Jetzt hat er das gelöscht. The fuck? Soll es nicht löschen? Kacknub, Alter. New Personal Record. 1 Kilometer. Siehst du? Neuester 1-Kilometer-Rekord. 5 Minuten 14 pro Kilometer. Von vorher 5,20. Und wohlgemerkt, ich bin jetzt nicht absichtlich drauf gerannt, so schnellsten Kilometer überhaupt. Ich bin einfach die letzten 2 Kilometer so schnell wie es geht gerannt, weil ich nicht wollte, dass mir mein Bauch abfriert. Da seht ihr mal, wie ein sowas beschleunigen kann. Kein Wunder, dass sich manche Schwimmer denken, der Hai ist hinter ihnen her. Leute, wir nähern uns. Wir nähern uns. Ich habe heute gab es sogar 3 Rekorde in der App. Schnellster Kilometer mit 5 Minuten 14. Schnellste 10 Kilometer, normalerweise eine Sache, die nicht unbedingt zusammen auftritt. Aber außer man hat Angst, dass einem der Bauch abfriert. Schnellsten 10 Kilometer, 1 Stunde 3,14. Also wir nähern uns der 1 Stunde für 10 Kilometer, so langsam aber sicher. Except. Und dritter Rekord, längster Lauf, 11,21 Kilometer. Vorher 10,29 Kilometer. Except. Nice. Haben wir uns wieder ordentlich improved. Gut. Ich warte jetzt noch ein bisschen, bis mein Bauch aufgetaut ist. Das ist echt unangenehm. Kennt ihr das, wenn was so richtig kalt war, dass wenn das auftaucht, dass es dann so juckt? Oder juckt ist das Falsche, so bitzelt? Mein gesamter Bauch vorne und Brust so bitzelt gerade, weil die auftaucht. Das ist echt unangenehm. Oh. Okay, Leute, die letzten 2 Kilometer waren etwas übertrieben. 180 Puls, die letzten. So, die letzten, was wird denn das sein? 12 Minuten oder so. Es ist komplett auf Anschlag in der Garmin-App. Training Effect. Training Effect in der Garmin-App ist 5.0, mehr geht nicht. Ja, das seht ihr mal, wie beflügelnd das wirken kann, wenn man Angst hat, dass einem der Bauch abfriert. Cake Weight. Okay. Ja, neue Rekordzeit, ja, aber das war nicht geplant. Ich bin am Anfang sogar absichtlich langsam gelaufen, ja, weil ich gedacht habe, ach ja, gucken wir mal so 6,30 pro Kilometer, so top. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich hab's gerade erzählt, irgendwann habe ich gemerkt, also ich bin insgesamt 11,2 Kilometer gerannt und so bei keine Ahnung, bei 9 oder knapp unter 9 habe ich gemerkt, dass ich meinen Bauch nicht mehr spüre. Es war minus 4 Grad heute draußen und ich hatte halt wieder mein Standardzeug an, was eigentlich bisher immer ausgereicht hat. Und da bin ich halt so die letzten 2,5 Kilometer so schnell gerannt, wie es geht. Ich konnte auch echt nicht mehr, als ich angekommen bin, weil ich Angst hatte, dass mir der Bauch abfriert. Und das kann anscheinend echt beflügeln, ja, wenn man Angst hat. So ein bisschen Adrenalinschub ist nicht verkehrt, ja. Ja, Hände habe ich ja auch Handschuhe an. So welche, die man aufmachen kann. Habt ihr viel Schnee in Frankfurt? Nee. Bei uns ist gar kein Schnee. Dort, wo ich gestern war, bin gestern ein bisschen hier in Richtung Spessart gefahren. Dann waren die 10 Kilometer unter 60 Minuten. Nein, noch nicht, aber es nähert sich. 1 Stunde 3:14 war es heute. Also wäre ich am Anfang ein bisschen schneller gelaufen und hätte nicht gedacht, ach, wir machen easy 6:30 über 10 Kilometer, hätte ich heute wahrscheinlich gut schaffen können, weil ich bin halt die letzten 2 Kilometer irgendwie 5:15 oder so pro Kilometer gerannt. Also es hat nochmal ordentlich geboostet, das Ganze. So waren es am Ende 6:22 pro Kilometer im Durchschnitt. Also wäre ich ein bisschen schneller gelaufen, hätte das sogar mitunter. Also hat auch den Vorteil, ich bin jetzt zuversichtlich, dass ich unter einer Stunde schon packen kann. Wenn ich wirklich alles gebe bis Ende des Jahres. Ich werde jetzt nochmal 2-3 Wochen ordentlich versuchen, mal ein bisschen kürzer und schnell und ein bisschen länger und langsamer. Und dann mache ich so kurz vor Ende des Jahres, probiere ich mal 10 Kilometer unter einer Stunde und dann volle Pulle. Alles klar. So, genug geschwätzt. Ich muss mal hier ein bisschen was zumachen. Aber nee. FFmpeg, Kackel, Alter. Ist eigentlich schon klar, wann du dein Fahrrad wieder bekommst. Naja, sobald ich mir ein neues kaufe, bekomme ich mein Fahrrad wieder. Repariert wird das nicht. Also ich habe das ja hier. Das Fahrrad. Das steht aktuell auf so einem Smart-Trainer daheim, wo ich ab und zu mal halt ein bisschen drauf fahre. Ist ja eh gerade nicht so geiles Wetter. Aber draußen kann ich damit halt nicht fahren, weil ich meine, wenn mir das auseinanderfällt, das Fahrrad, hier auf dem Heimtrainer, ist nicht so schlimm. Wenn ich unterwegs damit wäre, wäre schon kacke. Außerdem hat die Schaltung ein bisschen was abbekommen und es ist schon ein bisschen kaputt. Aber auf dem Heimtrainer geht's noch. Also von der Versicherung habe ich noch kein Geld. Die sind halt lahm as fuck. Aber ich werde mir wahrscheinlich eins kaufen, wenn's eins gibt. Wenn es wieder eins gibt, was ich haben will. Aktuell ein bisschen ausverkauft. Obwohl angeblich die Händler alle komplett voll sind. Aber, tja, das nicht. So, lass uns mal kurz gucken, was auf FitHub trendet. Die Straße war frei. Ja. Bei uns ist kein Schnee. Gestern bin ich ein bisschen Richtung Spessart gefahren. Da war Schnee. Hat sich aber kacke laufen lassen. Weil alles platt gedrückt und gefroren war. So. So, was haben wir denn hier? Leaked Prompts GPT. Oh, juckt mich so überhaupt nicht. AI. Multiple Window 3D Scene. Brauche ich nicht. ChatGPT, AI. Nee. Ich weiß nicht, was es ist, aber wahrscheinlich AI? Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das? China-Chinesen-Kram. Ah, yes. Exzellent. Wenn es China-Chinesen-Kram ist, dann höchstwahrscheinlich irgendwas, um die China-Firewall zu umgehen. Wer kann Chinesisch, Leute? Vielleicht ist es auch nicht Chinesisch, vielleicht ist es auch irgendwas anderes. Wir könnten es übersetzen lassen. Es ist nicht Chinesisch, es ist nicht Chinesisch. Wisst ihr, was ich sehr cringe finde? Dass... Es gab doch mal die Funktion, Sprache automatisch erkennen. Es gab doch mal Sprache erkennen, aber das gibt's anscheinend nicht mehr. Haben die das gelöscht? Okay, wir haben keine Ahnung. Gibt's immer noch? Ja, wo denn? Wo? Ich hätte jetzt eigentlich drauf getippt. Es ist auf jeden Fall nicht Chinesisch. Erkannte Sprache. Englisch. Jetzt. Das ist auch Usability aus der Hölle, Alter. Okay. Ach, okay, China-Chinesen-AI-Zeug. Alles klar. Das hätten wir jetzt auch noch gar nicht übersetzen müssen. JSON für C++. Leute, kann das sein, dass dass C++ eines der wenigen Sprachen ist, die von sich behaupten, dass sie eine gescheite Standard-Library haben und darin ist kein JSON-Parser? Okay, ich darf nichts sagen, .NET hatte auch lange Zeit übelst räudigen JSON-Implementierungen dabei. Und ich glaube Rust hat auch kein JSON standardmäßig mit dabei. Aber Rust ist da auch nicht so das Aushängeschild, was das angeht. Weil Rust ist ja fast so schlimm wie NPM, wenn du da irgendeine Library installierst. Da hast du erstmal 128 Abhängigkeiten. Moment, ja. Ernsthaft? Java hat kein JSON Parser dabei? Ich glaube, wir müssen das Bild entfernen. Das heißt einfach nur Rust. Das ist ziemlich, ziemlich blöd. Weil, wenn man das Wort ausschreibt, kommt ein komisches Emote. Das irritiert, Ja, aber das ist nicht Default. Das ist nicht Default. Das ist das, was ich meine. Bei Rust brauchst du erstmal 128 Packages. Okay. Das ist irgendwelche Weep-Geschichte. Okay. Man beachtet den Background. Sieht aus wie Material Design, nur auf, ja, auf Weep. Comfy UI. Ah, AI. Nee, keine Ahnung. Was ist das? Kalender? Nee. Ich finde, Krypto-Stells? Ah, Krypto-Stells, okay. Textsuche, AI. AI. Alter. Hört da gar nicht mehr auf. AI, also diese Woche ist ja nur wirklich mit Massive PPG, Alter. Komm, wir gucken uns mal kurz an, welche wunderschöne Syntax wahrscheinlich der so ein JSON-C++-Parser hat. Das ist bestimmt exzellent. Guck, die haben schon gar keine Examples. Doch, hier, Examples. Wie geht's da, Katz? Ja, nicht so gut. Die hat immer noch, wobei, ich glaube, jetzt hat sie nicht mehr so hohen Blutdruck. Jetzt hängt sie dafür ziemlich in der Ecke durch den niedrigen Blutdruck und isst nicht mehr so viel. Das heißt, wir müssen jetzt echt gucken, dass wir das genau einstellen, wie viel Blutdrucktabletten die kriegt. Montag gehen wir wieder zum Doktor. Da mal gucken. Das ist echt nicht so einfach, weil Chico kriegt ja was für die Schilddrüse, was für die Niere. Also nee, für die Niere kriegt sie Diätfutter. Schilddrüsenmedikamente. Und weil sie hohen Blutdruck hat, kriegt sie Blutdruckmedikamente, die aber dafür sorgen, dass wenn der Blutdruck zu niedrig ist, dass er dann antriebslos ist und kein Appetit hat und sowas. Das ist echt, du musst genauso die richtige Balance finden, dass es ihr dann quasi wieder besser geht. Wie wär's, wenn du mal Public Repos von Zuschauern bewertest? Hast du was, was ich mir angucken soll? Dann her damit. Ich meine, nicht, dass ich jetzt der ultimative Repo-Bewerter bin. Wobei wir ja wissen, meine Issues werden ja auch immer sofort bearbeitet auf GitHub. Also meine Projekte haben prinzipiell ja nie offene Issues. Was macht eigentlich gerade der Fiat-Champ? Okay, nix. Na gut, ich kann ja auch nichts dafür, wenn die Leute es nicht bedienen können. Gamepad, Dankeschön für den Sub. Excellent Subscription. Nice. So, lass uns mal gucken. Das sieht doch bis jetzt noch ganz okay aus. Wie greift man jetzt auf Elemente zu? R. Quote, Klammer auf. Ist das die Art von C++, quasi String Literals zu machen? Warum nicht? Jetzt ernst gemeinte Frage. Ich meine, ich bin auch nicht der super krasse Python-Checker, aber was spricht hier dagegen? C++-Gremium? Was spricht hier dagegen? Warum muss es R, Quote, Klammer auf sein? Man weiß es nicht. Oder die C-Sharp-Variante mit Quotes oder, wenn man Interpolation haben will, noch Dings. Also, naja, es ist C++, ist halt. Es ist halt C++. Okay, das geht ja direkt. Ich muss sagen, das ist syntaktisch echt in Ordnung. Das ist, sieht so aus, wie ich mir das in jeder x-beliebigen anderen Sprache auch vorstellen würde. Das geht voll klar. Okay, das liegt aber wahrscheinlich weniger an C++, mehr als an dem Typ, der die Library entworfen hat, dass die wohl echt ganz okay ist. Wenn ich das hier schon sehe, kriege ich halt wieder Anfälle. Aber so ist es halt. Okay. Anscheinend macht das macht einen ganz brauchbaren Eindruck. Kann man, denke ich, so lassen. Gestern, Leute, gestern habe ich 8 Stunden MMO Kreisel Grind gemacht. Bis Level 40. Von 1 bis 40. 8 Stunden. 14 Uhr bis. Nee, Moment. 9 Stunden. 14 Uhr bis 23 Uhr. 9 Stunden Kreisel Grind. Auf irgendeinem Server, der wahrscheinlich im halben Jahr keiner mehr spielt, aber Kreiselgrind, beste. Heute Advent of Code. Das ist eigentlich eine echt gute Idee. Ich schreibe mir das mal auf. Wobei, es könnte durchaus sein, dass ich Kreiselgrinden muss. Mal schauen. Mit Rust. Oh, okay. Wir könnten. Ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee. Wir könnten die erste Aufgabe machen. Ich habe mir den Text der ersten Aufgabe auch schon durchgelesen. Das sieht nicht so kompliziert aus. Da geht's drum, da gibt's eine Liste mit, ja, paar Zeilen und man muss immer die erste und die letzte Zahl rausfiltern. Das sah wirklich nicht sonderlich kompliziert aus. Oder ich habe den Kniff nicht verstanden. Wir könnten das tatsächlich in... Part 2 habe ich mir noch nicht angeguckt. Part 2 scheint etwas komplizierter zu sein, okay. Naja, wir könnten, wenn es halbwegs, sagen wir mal, halbwegs überschaubar ist, könnten wir das auch in mehreren Sprachen machen. Dann machen wir es in C-Sharp, in Rust und in C++. Mal gucken. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das wirklich in C++ machen will. Da kriege ich Anfälle, Leute. Ich dreh am Rad, wenn ich das in C++ machen muss. Oder wie der C++-Erfinder das immer ausspricht. Der spricht C++, spricht er immer C++, sagt er. C++. Der spricht das so super weich aus immer. C++. Das geht auch in Bash. Ja, okay, wahrscheinlich. Wir können es auch in Bash machen. Bashke. Wir rufen einfach Ruby auf in Bash und damit geht das auch easy. Oh, ich habe schon ewig nichts mehr in Ruby gemacht, Mann. Wird eigentlich schon mal wieder Zeit. Naja, das überlasse ich euch, Chat, das in Excel zu machen. Okay. Was machen wir jetzt? Gab's die Woche irgendwas Spannendes? Ich glaube ja. Ich wollte auch mit euch drüber reden, aber ich komme gerade nicht drauf. Ach so, habt ihr mitgekriegt, dass Linux jetzt auch Bluescreens kann, seit der letzten Systemd-Version? Wer das nicht mitbekommen hat, Systemd, BSOD. Guck mal, es gibt jetzt, Linux kann jetzt Bluescreens. Der Systemd Bluescreen of Death Service. Nirdo, danke schön für den Sub. Display Boot Time Emergency Log Messages in Fullscreen. Ich würde sagen, darauf hat die Welt gewartet. Ich weiß gar nicht, wie ich das bisher ohne ausgehalten habe. Unverständlich. Ja, zumindest kann Systemd jetzt auch Bluescreens. Steht ja auch da. System Bluescreen of Death Service is used to display a Bluescreen, which contains a message relating boot failure, including a QR code, which can be scanned to get helpful information about the failure. Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es dazu ein Bild gibt, ehrlich gesagt. Wir können ja mal kurz gucken. Nee, okay, so sieht das anscheinend aus. Ohne Zetge, nur mit QR Code. Fields Windows Man, ja. Also ohne Zetke Smiley, aber Fields Windows Man. Ich weiß auch nicht, warum sie gemeint haben, das blau machen zu müssen. Man hätte es ja alternativ auch einfach, ja, irgendwas anderes machen. Sag mal, hat Windows 11 überhaupt noch Bluescreens oder sehen die da auch anders aus? Sie haben ja bei Windows 11 viele unsinnige Sachen geändert. Sie hätten es ja irgendwie anders machen können, ja. Irgendwas, was nicht so sehr an Windows-Kram erinnert. Ja, sieht genauso aus. Ich bilde mir auch ein, dass die schwarz sind unter Windows 11, ne? Aber vielleicht... Aber anscheinend auch nicht, ne? Na gut. Sie hätten es grün machen können. Sie hätten auch einfach Sie hätten auch einen fucking Pinguin dahin machen können. Irgend schwarz mit Pinguin, keine Ahnung. Aber ich finde, blau ist irgendwie vorbelastet. Ja. So, lass mal gucken, was können wir uns denn für Miet? Die gefährlichste App aller Zeiten. Das gucken wir uns ja sich an. Simplicissimus, das ist immer so super. Das wirkt immer so krass dramatisch alles, wenn du dir die Überschriften anguckst. Blizzards Pay-to-Win-Traum für Diablo. Ah, Maurice hat neues Video. Ist immer sehr, sehr nice. Du willst einen Home-Server. Glaub mir, was haben wir denn? 10 JavaScript-Changes you've missed. Okay, Fireship. Fireship ist am Start. Wir gucken uns Fireship an. Fireship ist immer exzellent. Und 5 Minuten JavaScript halte ich heute Morgen gerade noch so aus. Und danach gucken wir uns an... Du willst... Ja. Gucken wir uns halt an. Du willst einen Home-Server. Ich will einen Home-Server, aber höchstwahrscheinlich keinen Raspberry Pi 5. Den will ich nur für ganz spezielle Anwendungsgebiete und für Standard-Home-Server-Sachen höchstwahrscheinlich nicht. Wobei der 5er schon deutlich angenehmer ist als der 4er für so Sachen wie Netzwerk-Storage. Wobei ich finde, für Netzwerk-Storage allein ist immer noch nicht so geil. Leute, ich muss mir kurz ein Glas holen, weil ich Durst habe und mein Tee alles. Aber ich habe noch eine Flasche Wasser hier stehen. Aber das ist eine Plastikflasche für den Wassersprudler und da kann ich nicht aus der Flasche trinken. Oh, mein Fuß, Alter! Da. Am Start wieder. Erstmal kurz was trinken. Ich muss mal kurz schauen, was meine App meint, wie viel Kalorien das verbraucht hat heute. Stats. Speed 9,5 km/h. Er sagt 954 Kalorien. Okay, das scheint mir etwas wild zu sein. Aber wenn es nur 700 sind, soll mir auch recht sein. Das sind fast 1000 Kalorien, die ich jetzt in der Stunde verbraucht habe. Das erscheint mir echt ein bisschen viel. Das ist ja quasi, naja, nicht ganz der halbe Tagesbedarf, aber vielleicht doch ein bisschen viel, was das da ausgerechnet hat. Also, 11,2 Kilometer kannst du 3 Snickers. Ja, stimmt. Also, ja, rein. Oder, Leute, ohne Scheiß. Sollte ich jemals in die USA fliegen, wisst ihr, wo ich dann hingehe zum Essen? Also, ich fliege wahrscheinlich nie in die USA, aber sollte ich da mal aus irgendwelchen Gründen hinfliegen, wisst ihr, wo ich dann essen gehe? Ich gehe dann zu Heart Attack Grill. Not now. Ja. Ja. Und genau. Und wenn man dort hingeht und über 200 Kilo wiegt, kriegt man das Essen umsonst. Aber ich wiege halt nicht über 200 Kilo. Ich wiege mittlerweile noch nicht mal die Hälfte mehr. Also insofern wird das nichts. Werde ich wohl bezahlen müssen. Pass mal auf. Wenn du das schon bescheuert findest als Einheit, was sagst du zu dieser Einheit? Die British Thermal Unit ist eine Einheit der Energie. Die BTU ist definiert als Wärmeenergie, die benötigt wird, um ein britisches Pfund Wasser und um 1 Grad Fahrenheit zu erwärmen. Beste. Also ich glaube, wir sollten prinzipiell alles nur noch in BTU rechnen. Das ist so schön griffig für uns. Ja, naja, Muskel kriege ich ja von meinem Ausdauerzeug nicht zwangsläufig jetzt irgendwie so Sixpack-mäßig. Vom Fahrradfahren kriegst du keine fetten Arme und Waschbrettbauch, ja. Vom Rennen auch nicht. Aber letztendlich ist mir das auch nicht so wichtig. Wichtig ist mir eher, dass das halbwegs gesund ist. Und nachdem es ja umso schwieriger wird, umso älter man ist, mit irgendwas anzufangen, bin ich eigentlich ganz froh, dass mich es irgendwie jetzt überkommen hat, das zu machen. So, also. 10 JavaScript changes you missed in 2023. Schauen wir mal. Fireship, let's go.
2023 JavaScript. Wild year. My bank collapsed, Elon bought Twitter, almost all my friends got laid off, all my favorite crypto bros are going to jail, Tesla success.
Ach stimmt, das habe ich auch am Rande mitgekriegt.
Friends got laid off, all my favorite crypto bros are going.
Das ist der Binance-Typ, glaube ich, gell? Und das andere ist, habe ich vergessen. Das der andere Typ von. Hab ich verdrängt. Aber der muss ja auch in Knast jetzt. Ja. Oder ist schon? FTX. Ja. Alles shady Kram, ey.
Into jail. Tesla successfully mated the DeLorean with a Pontiac Aztec, bringing us the Cybertruck. And ChatGPT made me obsolete. But all this good news pales in comparison to the changes web developers have seen in JavaScript land over the last year, where almost every framework decided to reinvent itself in 2023. In today's video, we'll look at 10 recent changes.
Chat, vielleicht kann das einer von euch bestätigen. Ich habe gehört, AngularJS, also eigentlich heißt es ja, glaube ich, jetzt nur noch Angular? Warte mal. Leute, ist Angular das alte oder AngularJS das alte? Zumindest wie auch immer. Egal, ob es Angular oder AngularJS jetzt heißt. Ich habe gehört, da kam letztens erst Angular Version 17 oder so raus. Und angeblich ist Angular jetzt nicht mehr so scheiße wie vorher. Kann das jemand bestätigen von euch? Daumen hoch oder Daumen runter? Ist neue Angular Version jetzt halbwegs erträglich? Ist besser. Okay. Aber immer noch nicht so, dass man sich's angucken müsste, oder? Ich meine, ich bin eh nicht der krasse Frontend-Champ. TS Fuchs, danke für den Sub. Hat sich nicht so viel geändert. Okay, ich habe irgendwo was gelesen, dass das sich quasi komplett neu erfunden hätte oder so. Angular ist angenehmer geworden, okay. Also ich persönlich, ich habe nur Erfahrung mit zwei Frontend-Frameworks. Das ist Vue.js und Svelte. Und jQuery. Aber ansonsten, ich habe von React nicht wirklich Ahnung und von Angular auch nicht.
Changes to JavaScript okay. That you made.
JavaScript.
Every year, new language features get standardized in ECMAScript, at which point they're implemented in browsers. One of my favorite new features this year is object group by. Imagine you have an array of objects where the objects share a similar schema. These might be records from a database where every object has a field of age. You can use group by to separate the children from the adults by defining a function that groups anyone under 21 into children and anyone over.
Ich dachte, das geht schon, aber anscheinend, was ich im Kopf hatte, war Sort. Ach nee, ich erinnere mich wieder, genau, das ginge nicht. Sort in JavaScript finde ich eklig zu benutzen, ja. Bei JavaScript musst du, wenn du sortieren willst, immer angeben, so eine Funktion, die dann, glaube ich, 1, 0 oder minus 1 oder irgendwie sowas zurückgibt. Irgendwie größer, gleich, kleiner und sowas. Das ist ganz weird. Das finde ich in .NET deutlich angenehmer gelöst, wo du einfach nur sagen kannst, sort by und dann auf welches Property du gehst. Gut, mag aber daran liegen, dass .NET eben standardmäßig alles comparen kann und JavaScript, wobei JavaScript eigentlich auch, man weiß es nicht, warum es in JavaScript so ist. Aber das finde ich gut, dass man jetzt Group By machen kann. Die Frage ist dann, kommt da eine Nested Object By raus? Quasi mit Key von dem hier? Oder kommt dann quasi einfach nur eine sortierte Liste oder so
over
raus?
That into adults. The end result is an object organized into groups. That's a nice little utility, but when I find myself using the end result is an object.
Also, es kommt eine Nested Object bei raus mit Keys, die man auf die man gesortet hat. Eigentlich ganz gut. Gab es bestimmt schon seit Jahren von irgendwelchen Utility, JavaScript Libraries, aber dass das eingebaut ist, finde ich. Da sieht man mal wieder, JavaScript hat jetzt so mit den letzten 1-2 Versionen jetzt nicht super mega viel Neues gebracht. Aber was sie gebracht haben, ist immer halbwegs durchdacht. Also, da können sich die C++-Leute echt was von abschneiden. Also, Mobile Twitch-Webseite kannst du komplett knicken. Die ist gefühlt absichtlich so schlecht gemacht, dass du die App verwenden musst. Ich finde, im Browser Mobile ist Twitch quasi nicht zu benutzen. Ne?
Object organized into groups. That's a nice little utility.
Ich weiß auch nicht,
warum. I find myself using even more often,
weil ich könnte wetten, die App ist auch mehr oder weniger einfach nur die Webseite.
And is array to sorted, along with to spliced and to reversed.
Das kenne ich.
Already had methods for sort and reversed, but the problem is.
Das kenne ich. Der Unterschied ist, dass die originalen, mal gucken, ob das stimmt oder ob es nicht andersrum ist, die originalen Methoden, die haben quasi das ursprüngliche Array sortiert. Dann war halt das ursprüngliche Array anders, eben sortiert. Und toSorted erzeugt, glaube ich, lässt das ursprüngliche Array in dem Zustand, wie es ist, und erzeugt ein neues Array, dann mit sortiertem Inhalt.
Is that they mutate the original array in place. And that's confusing because other methods like map and filter don't do that. Instead, they copy the array and return a new one. With these methods, you can now sort, reverse, and splice an array by treating the original as an immutable value, which tends to be the more sane way to write your code. Web developers also got some cool updates in the form of brand new HTML elements.
Klar, JavaScript hat vielleicht nicht alles, was die anderen Sprachen haben. Dafür finde ich, dadurch, dass der Start von JavaScript so verkackt wurde, hat man sich die letzten 10 Jahre echt gemacht zu einer ordentlichen Programmiersprache. Also man hat fast nur Sinnvolles gemacht. Da können sich viele andere Sprachen was davon abschneiden. Und ganz im Ernst, die Async-Await-Implementierung in JavaScript empfinde ich als eine fast schon mit Abstand der angenehmsten, die es gibt. Das mag aber auch daran liegen, dass Multithreaded in JavaScript halt eben gar kein Ding ist und du dir relativ sicher sein kannst, wenn du Async Await machst, wie es ausgeführt wird. Ja? In .NET ist es ein bisschen komplizierter, weil in .NET ist Async Await standardmäßig ein Thread-Pool und dementsprechend potenziell multithreaded, aber nicht immer. Warum? Warum? Also ich verwende seit Jahren eigentlich nur JavaScript und ganz selten TypeScript und JavaScript hat immer wieder neue Sachen. Du meinst, weil die sich die Sachen abgucken? Ja, aber wobei, kann man so nicht sagen. Also die haben jetzt ja beispielsweise von sich aus gesagt, unsere Datetime-API ist kacke. Und sie haben jetzt ja eine neue, die die Browser noch nicht implementiert haben, aber wird es demnächst geben. Also ich weiß nicht, ob das jetzt an TypeScript liegt. Warum? Okay, das müsst ihr mir erklären, Chat. Warum sollte TypeScript aussterben? Ich dachte, TypeScript ist so beliebt wie noch nie. Chatke, warum? Community-ge. Habe ich mal gehört. Okay, ja, das. Ich habe auch gehört, Rust hat eine schöne Syntax. Wer TypeScript nutzt, ich würde mal sagen, ein Großteil der Business Enterprise Frontend-Apps. Du merkst es ja nicht unbedingt, wenn du dir die Seite anguckst. Weil am Ende fällt halt JavaScript raus. Ich meine, du kannst es manchmal ein bisschen ableiten, aber viele benutzen das. Sogar Microsoft selbst benutzt es. Und das heißt was? Microsoft selbst ist ja nicht dafür bekannt, ihre eigenen Sachen unbedingt zu benutzen. Okay, gucken wir mal weiter. Ups.
Like the search tag is also got some cool updates, an immutable value, which tends to be the now map and filtered, that they mutate the original array in place.
Ja.
And that's confusing
genau,
because
das,
other
das,
methods
was ich
like
hab.
Map and filter don't do that. Instead, they copy the array and return a new one. With these methods, you can now sort, reverse, and splice an array by treating the original as an immutable value, which tends to be the more sane way to write your code. Web developers also got some cool updates in the form of brand new HTML elements. Like the search tag is a more semantic way to define a search box on a website, which can replace the more generic form tag. That's nice, but the dialogue element is way more powerful, which allows you to create.
Hey, Microsoft hat angeblich jetzt sogar, wobei, was heißt angeblich? Ich glaube, die haben wir uns sogar im Stream angeguckt. Microsoft hat jetzt ja sogar eine Anleitung, wie man Linux installiert, ne? Das finde ich übrigens mega, dass das mittlerweile im Browser eingebaut ist. So ein Modal Dialog-Ding. Jede JavaScript-Seite oder jedes JavaScript-Framework hat so eine eigene Version davon. Finde ich mega, dass das mittlerweile standardisiert wird im Browser. Die machen echt viel sinnvolles Zeug, muss man ihnen lassen.
Actual modal dialogs and then control
die
them
haben sicherlich mehr Linux als Windows in der Cloud. Das denke ich auch.
JavaScript using built-in methods like show modal and close. Another nice utility, but that brings us to index.
Ich meine, Windows ist ja da auch mehr oder weniger useless für die meisten Cloud-Services. Es sei denn, es ist halt ein Windows-only-Service, den sie anbieten. Der wird dann halt auf Windows laufen, okay. Aber die meisten Sachen laufen gar nicht, auch bei Microsoft nicht auf Windows. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Architektur Infos gibt, aber ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass ein Großteil, also Azure Active Directory und sowas, das wird wahrscheinlich auf Windows laufen, aber die Sachen wie Cosmos DB und solche Geschichten, bin ich mir nicht sicher, aber ich persönlich würde vermuten, das läuft eher auf Linux. Aber ich weiß es nicht.
After years of begging and pleading with Apple, iOS finally allows push notifications
Ach,
to come from web apps.
Wirklich? Haben sie es jetzt geschafft? Der Preis-Champ hat deswegen nie richtig auf iOS als PWA funktioniert, weil es keine Web-Notification gab. Endlich! Endlich haben sie es hingekriegt bei Apple, Mann! What the fuck? Man muss sich das mal vorstellen. Das gibt es auf dem Desktop schon seit 10 Jahren oder so, auf Android seit 8 Jahren und auf iOS jetzt. Web-Notifications, Mann, da haben sie sich so lange dagegen gesträubt.
And that's a huge win for the 0.0001% of website users who actually allow websites to send them push notifications.
Nein, die Webseiten ist nicht das, für PWAs ist das einfach unglaublich gut. Damit sind, je nachdem, was du in deine App machen willst, eine PWA fast schon auf einem Level von der App Store App. Je nachdem, was sie macht. Ja, wenn du native Zugriff brauchst auf Betriebssystemfunktionen, dann kannst du es mit PWA natürlich vergessen. Also PWA ist, um das kurz zu erklären, ist eine Webseite, die sich als App installieren lässt. Da kriegst du auch so ein Icon auf deinem Desktop. Ja, haben relativ viele Webseiten mittlerweile. Und ist auch eine super nice Geschichte. Und der iOS, die lange Zeit halt für den Arsch, weil es keine Notification-Möglichkeiten gab, was für viele Apps jetzt nicht ganz unwichtig ist. Ja, also das finde ich richtig gut. Aber wahrscheinlich, weil es Apple ist, wieder irgendwelche komischen Beschränkungen. Ja, was auch immer. Azure AD heißt jetzt Entra. Was? Wirklich? Alter, wer macht denn diese Namen bei Microsoft immer? Das habe ich nicht mitbekommen. Wer macht bei Microsoft denn diese Namen immer? Die hatten doch auch jetzt letztens sowas rausgebracht. .NET Aspire. .NET Aspire hieß vorher, ich habe vergessen, wie es hieß, aber es hat einen viel griffigeren Namen. Weiß es jemand von euch, wie das hieß davor? Okay, eigentlich habe ich mich jetzt selbst damit widerlegt. Weil ich mir Aspire gemerkt habe und ich sage, der alte Name war griffiger. Aber den alten Namen habe ich auch nur einmal gehört und Aspire schon 500 Mal. Deswegen, wie hieß das denn vorher? Das hatte vorher einen viel, viel cooleren Namen. Okay, keine Ahnung. Dann weiß ich nicht mehr. Naja, aber Entra ist auch wieder so ein Ding. Unter Azure Active Directory konnte man sich einfach zu viel vorstellen, oder? Genauso, dass das Ding nicht mehr Office 365 heißt, sondern Microsoft 365. Also eins muss man sagen, Microsoft von den großen Unternehmen, was das angeht, hat mit Abstand die beschissenste Benamung. Ich kann es bis heute nicht vergessen, dass sie Kinect ernsthaft Kinect genannt haben. So Zungenbrecher, keine Sau konnt's aussprechen. Vorher hieß das Natal. Und ich fand Natal viel griffiger und klang schöner als Kinect, Alter. Kinect. So ein Zungenbrecher. Microsoft Entra ID. Ah ja, gut. Microsoft benennt öfters mal um.
Which is most likely your grandpa who accidentally.
Das deutsche Marketing ist unfähig beim Übersetzen. Seriously, ich habe keine Ahnung, wer diese Posts immer macht. Letztens habe ich was gelesen von Amazon. Die haben die neue New World. By the way, lasst uns gerade mal gucken. Wenn wir gerade dabei sind. Moment, Moment. Naja. Okay, ist immer noch. Das ist immer noch kacke. Nein, das war Move, was du meinst. PlayStation Move. Mit dem Eis. Mit dem Eis, Eis am Stiel. Controller. Ja, genau. Ja. Move Controller. Das hat sich auch nicht. Das haben die alle auf Antwort auf die Wii gemacht. Ich hab letztens einen Post gesehen von Amazon. Und da haben sie die neue New World Erweiterung angepriesen, die auf Deutsch heißt, passt auf, haltet euch fest, Aufstieg der zornigen Erdkreaturen. Das ist so, ich meine, es klingt im Original auch nicht viel besser. Aber das klingt, also ganz, das ist der schlechteste Spielename, den ich je gehört habe. Aufstieg der zornigen Erdkreaturen. Meine Güte, ist euch da nichts Besseres eingefallen? 500 Milliarden Euro verdienende Marketing-Stells, Leute, bei Amazon. Ich glaube, Rise of Angry Earth heißt das auf Englisch. Da hätte man doch irgendwas Griffigeres draus machen können, ja? Irgendwas, Chat, wenn wir 5 Minuten überlegen, fällt uns was Griffigeres ein, Als Aufstieg der zornigen Erdkreaturen, ja. Aufstieg der zornigen Erdkreaturen. Rise of the Angry Earth hieß das im Original, ja. Da würde uns garantiert irgendwas Besseres einfallen, ja. Was weiß ich, die Erde bebt oder irgendwie sowas. Aber nicht Aufstieg der zornigen Erdkreaturen, Mann. Okay, weiter.
Wow button and now has no idea how to turn it off. But now it's time to talk about the fun
Sekunde, das kann ich auch.
Stuff, frameworks, the world's most popular.
Ja, man könnte auch den englischen Titel übernehmen. Aber ich find es okay, dass sie das übersetzen. Aber da, ohne Scheiß, wenn wir 5 Minuten überlegen würden, uns würde irgendwas halbwegs Griffiges einfallen. Das muss ja doch gar nicht wirklich. Ich meine, der Originaltitel ergibt schon relativ wenig Sinn. Und das muss ja gar nichts. Das muss ja gar nichts im Sinn des Originals. Es muss irgendwas fürs Deutsche passende sein. Das ist genauso wie mein Englischlehrer, der Subscription mit Subskribieren übersetzt hat. Wo ich mir auch gedacht habe, also entweder lebt er echt im letzten Jahrtausend, was wahrscheinlich der Fall ist, oder ihm ist selbst nichts Besseres eingefallen. Chat, habt ihr auch schon alles subskribiert heute? Bei mir auf Twitch und YouTube. Wobei, folgiert wäre auch okay. Followiert. Subskribiert, ja. Wie viel Schnee liegt eigentlich in Frankfurt? Nichts. Nichts liegt in Frankfurt. Und in Hanau auch nicht. Nix. Ja. Warum soll ich dir irgendeinen Scheiß erzählen, Mann? Nix. Okay, weiter. Wo sind wir stehen geblieben?
He has no idea how to turn it off, but now it's time to talk about the fun stuff.
Auf den Straßen in Frankfurt liegt immer Schnee. Leute, ich war letzte Woche noch mal in Frankfurt zum Mittagessen. Plan war Mittagessen zum Mexikaner und dann zum Friseur. War noch College dabei. Wir mussten noch zum Geldautomat für den Friseur Geld abheben. Da sind wir vorne. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Maps, Google, Frankfurt. What? Nein, das ist nicht Frankfurt. Frankfurt, wir sind in Hanau gerade. Okay, Frankfurt Hauptbahnhof. Irish Pub. Da ist ein Geldautomat. Hier. Nein. Fast. Ach, das hört hier auf. Also, das sieht halt schon so richtig ghetto-mäßig aus hier fast schon am Anfang. So, und hier vorne. Ach, hier geht's nicht weiter. Aber hier sieht man's. Hier vorne, da wo die ganzen Dealer oder so rumstehen. Hier vorne ist ein Geldautomat. Hier ist ein Geldautomat. Und da sind wir hin und haben da gewartet. Und neben uns standen ernsthaft so 3 Afrikaner, die irgendwelche Drogen gedealt haben. So 3 Meter neben einem. Die kennen echt nichts mehr in Frankfurt, juckt die nicht. Juckt die einfach alle nicht. Ja. Hier unten geht's auch zum Hauptbahnhof rein. Ich 3 Meter, 2,5 Meter neben uns standen sie und haben einfach Drogen gedealt. Während wir Geld abgehoben haben. Also, aber Chatke, wir haben nicht Geld abgehoben wegen denen, ja? Nee, nicht falsch verstehen. Wir haben Geld abgehoben, weil wir zu essen gehen wollten und zum Friseur. Die standen dann einfach neben uns und es hat die überhaupt nicht interessiert, dass das wir mal mitkriegt. Sie wissen halt, dass sie mit durchkommen, ja, anscheinend. Ich glaube, im Bahnhofsviertel ist einfach so viel, dass da ist auch schon viel Polizei. Die können gar nicht, das geht gar nicht, dass sie alles mitkriegen. Und eine Sache, wisst ihr eigentlich, dass Frankfurt übelst Copy-Paste ist? Passt mal auf, ich hoffe, man sieht's hier halbwegs. Achtet mal drauf, man sieht's hier nicht richtig, ne? Achtet mal drauf. Ihr werdet feststellen, an jeder Ecke passiert Folgendes. Schmuckladen, Krimskramsladen, Friseur, Hotel. Das ist Copy-Paste. So als hätte irgendjemand das Level hier gebaut und keinen Bock, das fertig zu bauen. Jede Ecke ist gleich. So, Hotel. Hotel, Pascha Gold, Friseur. Es ist, jede Ecke ist gleich. Sag, guck mal hier, Hotel, Friseur, Krimskramsladen, Schmuck. Pass auf. Nächste Ecke. Ab und zu gibt's mal was zu essen und so, ja? Nächste Ecke. Okay? Also. Ecke. Moment, bin ich überhaupt richtig hier? Ecke. Schmuck. Krimskramsladen. Hotel. Oder keine Ahnung. Nicht Friseur. Ja, next. Krimskramsladen, Schmuck. Friseur. Ich sag doch, das ist an jeder Ecke, Mann. Ich glaube, hier ist jetzt vorbei, ja? Friseur? Friseur? Nee, hier ist jetzt echt vorbei. Aber ohne Scheiß. Und auf der anderen Seite das Gleiche, Mann. Das ist echt Copy-Paste in Frankfurt. Es ist sehr schwierig, da einen Friseur zu finden, ja. Ich gehe auch in einen von denen, die wir gerade gesehen haben. Aber ich sage euch nicht, welcher. Also das muss man denen echt lassen. Ich gehe da schon jetzt seit ein paar Monaten zu so einem türkischen Friseur. Und die sind super ordentlich, Mann. Also wenn ich das vergleiche mit meinem Friseur hier. Gut, ich meine, die machen da auch alle mehr oder weniger das Gleiche, ja. Die machen quasi für junge Herrenfrisuren im Endeffekt. So. Sonst machen die nix, ja. Ich habe da noch nie was anderes gesehen. Aber man muss sagen, die sind super ordentlich. Wenn ich das vergleiche mit meinem Friseur hier im Ort, das war auch nicht schlecht, ja. Aber dort machen die alles. Also, theoretisch würden die auch den Bart machen, wenn ich sage, machen wir Bart mit, ja. Die schneiden, also komplett rasieren. Die schneiden die Konturen vom Bart. Das machen die quasi einfach mal so mit, weil easy. So. Konturen vom Bart. Augenbrauen an den Ohren, Haare, plus zusätzlich Konturen mit der Rasierklinge. Und das alles irgendwie 25 Minuten, Alter. Also die sind super ordentlich und theoretisch auch relativ günstig. Es kostet dort, glaube ich, plus 14 Euro. So Haarschnitt für Herren. Ich gebe, oder 15 Euro. Ich drücke dir immer 20 Euro in die Hand, weil wahrscheinlich rechnen die damit auch, weiß nicht. 14, ja, ja, ja. 14, 15, 15. 15 kostet mittlerweile. 15 Euro. Die wäschen dir theoretisch die Haare, wenn du willst auch. Ja. Also, ich muss sagen, die sind wirklich super ordentlich. Ich gehe da gerne hin. Wenn man aber auch sagen muss, also das Klientel, was da teilweise halt im Bahnhofsviertel in diesen Barbershops rumhockt, ist schon ein bisschen fragwürdig, ja. Aber noch keine Messerstecherei im Friseurladen erlebt. Das heißt, so lange gehe ich da auch hin. Weil die Friseurleistung stimmt einfach und es ist günstig und es ist echt gut. So, jetzt gucken wir aber das Video mal fertig. Ich habe jetzt geschafft, 30 Minuten über Friseure zu reden und wir haben 10 Minuten Video geguckt. Kannst nur in bar zahlen? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht haben die auch die Möglichkeit, mit Karte zu bezahlen. Aber wahrscheinlich nehmen die nur bar, weil die dann am Ende sagen können, oh, Laden, geht es so schlecht, heute kaum was eingenommen. und in Wirklichkeit, irgendwo hinter der Theke liegt die fette Kohle oder so. Ich meine, ja, Vorurteile und vielleicht unterstellt man den Leuten da auch irgendwas. Aber ich bin mir echt irgendwie, ich würde es ihnen echt zutrauen, ja, dass da, sag mal, die Sachen sehr schön gerechnet werden. Und deswegen auch nur Barzahlung. So.
Frameworks. The world's most popular JavaScript framework, Next.js, is an entirely different framework than it was last year, thanks to the app.
Wie war das 15 Euro für 20 Minuten? Ja, 20, 25 Minuten. Ja.
Which became stable in May with version 13.4. The most notable difference is that you can now fetch data directly inside React components, thanks to server components, which are React components that can run on the server. The reception to the app directory has been somewhat mixed. On one hand, it has a lot of awesome new features and can simplify your code, but many have complained about...
Heißt das jetzt, React kann jetzt auch server-side? Wobei konnte Next nicht schon immer server-side? Jetzt blicke ich nicht mehr durch. Aber React juckt mich auch gar nicht.
Half-baked. Kind of like the way they launch video games nowadays, where they just get something out the door, then patch it up over the next few years. People have complained about having to use the use client directive everywhere due to breaking existing React libraries. People have complained about the slow dev server, which is powered by Rust, which is weird because any...
Moment. Habe ich das richtig gehört? Rust is slow. Oh, das dürfen nicht die falschen Leute hören, das Video. Da ist die Rust Task Force sofort am Start und erzählt ihm, das liegt nicht an Rust, das liegt daran, dass er es falsch benutzt. Rust und Slow. Ich glaube, es geht los. Gleich mal Hacker News. Reddit Post ist raus.
Anything powered by Rust is supposed to be fast, and people have compared its new server actions feature to PHP, one of the most offensive slurs you can make against a JavaScript framework. But the biggest issue is that running Next.js is fairly hard to do correctly outside of Vercel, and that's led to
wahrscheinlich
projects like
die
OpenNext
das,
that take on the tedious job of getting it to run anywhere. Next is still the dominant meta framework, but Nuxt.js in the Vue ecosystem also had a lot of cool updates in 2023, like its dev tools. These tools run directly in the browser
Nuxt.
And make it much easier to understand.
Das ist quasi das Weltkit für Vue. Oder, naja, das Next.js für Vue. So rum.
The structure of a complex application. But one thing you may not know about Nuxt is that many of its components are available through the unified JavaScript tools ecosystem.
Unges.
Like if you don't care about Vue.js and just want a web server, you can use Nitro to build a fast server with plain JavaScript. What's funny is I think the Vue.js ecosystem has changed the least in 2023. And as a consequence...
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht liegt es daran, dass ich mich selbst, seit ich hauptsächlich SvelteKit benutze, mit Vue nicht mehr so auseinandersetze. Ich habe auch den Eindruck, Vue hat ein bisschen den Hype-Train aufgebraucht, den es hatte lange Zeit. Da ist nicht mehr viel übrig. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich eben im ganzen Vue-Ökosystem nicht mehr am Start bin. Viele Libraries werden nicht mehr maintained. Also das kam alles so ein bisschen bei dem Switch von 2 auf 3. Ja. Ja, und ich glaube, da ist ein bisschen der Hype-Train auf der Strecke geblieben.
It feels like the most stable and predictable ecosystem. Svelte, on the other hand, got ruined in 2023.
Ja.
In a shocking announcement a couple months ago.
Das ist auch wieder so ein Ding. Ich habe es mir angeguckt und ich dachte am Anfang erstmal so, ich weiß nicht, ob ich das toll finde. Nachdem ich mir mal ein Tutorial angeguckt habe mit Harris, wie heißt der Typ? George Harris? Nee. Steve Harris? Nee. Rich Harris, genau. Der Svelte-Erfinder, der das mal erklärt hat. Das macht durchaus Sinn, was sie da eingeführt haben. Nämlich explizit die Sachen, die reactive sein soll, kennzeichnen an Stellen, wo Svelte Probleme hat, es selbst rauszufinden und an Stellen, wo es performancemäßig Probleme macht, dass irgendwie Svelte denkt, es wäre alles reactive, wovon kaum was verwendet wird. Also, macht das durchaus Sinn, aber wie das so ist, die meisten Leute haben sich mal wieder nicht die Mühe gemacht, mal ein bisschen was durchzulesen, sind jetzt einfach so nach dem Motto wieder übelst am Rumhaken gewesen. Oh, Svelte wird zu React, Svelte is dead. Es ist schlimm, es ist echt schlimm. Ich war ja auch am Anfang skeptisch, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß man, der alte Kram funktioniert ja weiterhin. Glaube ich zumindest. Aber es ist weird, wie sie da dreimal draufgesprungen sind wieder.
Oh. Svelte announced a new feature called Runes that will dramatically change the developer experience in version 5. Instead of defining reactive variables with let, there's now this thing called a rune, which is essentially a compiler macro that tells the Svelte compiler this value is reactive.
Yeah.
Svelte is also getting rid of the $:colon syntax. Ach. And store.
Sicher? Dass sie da rid of getten. Ich dachte, dass es weiterhin supportet. Aber das Neue ist preferred. Kann auch sein, dass es deprecated. Finde ich aber auch nicht so schlimm.
With runes like derived and effect. The initial response to these changes were somewhat mixed, with some users feeling like these changes make Svelte look a lot more like
ja,
React,
das hab ich
which
auch
is the type of developer experience they're ja, trying ja. to get away from. But on the other hand, a lot of people love these changes
ja.
and see them
ich glaube auch, dass es die richtige Entscheidung ist.
As necessary to evolve the framework in the
ja,
right direction.
Glaub ich auch.
As a hardcore
glaub
user of Svelte myself, I'm waiting for the final release of version 5 before I form an opinion. The award for the most changed framework in 2023
Angular 17.
Goes to Angular. It has a long list of new features, but the most notable changes for Angular haters out there would be the new template syntax, which
Ist das new? Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass das so oder so ähnlich. Ach, Moment! Es ist Angular! Hatten die immer noch wie hieß das? AN-Loop oder sowas? Ach, NG4. NG-if, NG4. Ich dachte AN oder AG4 oder ich habe keine Ahnung von Angular. Oh nee, das echt, das hatten die immer noch, das hatten die schon zu AngularJS Zeiten. Da habe ich mir mal ein Tutorial zu angeguckt vor 8 Jahren oder so.
Provides a cleaner way to handle conditionals and loops, replacing things like
ngif
and ng4.
Okay.
In addition, Angular has also adopted signals, much like all the other frameworks out there, and brings a new feature called deferable views, which enables declarative lazy loading directly in a template. But most importantly, Angular has a brand new logo, which was really the only thing holding.
Jetzt ist vorbei. Jetzt ist es auf der Überholspur. Das ist einfach to the moon jetzt. Neues Logo ist. Most, very, very important.
Back from being the world's most popular framework in the past. A lot of crazy changes on the front end, but on the back end, Node.js has been quietly getting better. With Node.js version 20, it released a new permissions model, which improves security by controlling which features a script has access to. Very much similar to what Dino released a few years ago. And then with the release of Node 21, it introduced its own WebSocket client, uh-huh. which is based on the WebSocket API in the browser. The biggest disruptor with backend JavaScript in 2023, though, is
JavaScript.
Bun. It's a new JavaScript runtime written in Zig that came out with an awesome developer experience.
Das wollen wir auch mal ausprobieren. Haben wir noch nicht gemacht. Unbun NPM-Packages? Ja, ich glaube schon, gell? War eines der Fehler, die Deno am Anfang gemacht hat. Schon mal Static Hermes angeschaut. Nein, was ist das? Im Kopf habe ich gerade irgendwie so ein Transportauto im Kopf, aber das wird's nicht sein, aber...
Experience and some wild claims about performance, and quite a few bugs were discovered after the initial release, but it still remains a promising new way to do backend JavaScript in the future. And with that, we've looked at 10 different ways JavaScript changed in 2023, but I almost forgot the biggest one of all, HTMX, the framework that showed us that anyone
das wollten wir auch mal ausprobieren.
Can capture the imagination of the JavaScript ecosystem if you shitpost and meme hard enough on Twitter. But most importantly, as I've shown here with JavaScript ecosystem, if you shitpost and meme hard enough on Twitter. But most importantly, as I've shown here with science, HTMX can actually eliminate a ton of JavaScript compared to the status quo approach taken by all the major frameworks. It's the ideal JavaScript framework for the JavaScript haters. And that's why today I'm thrilled and honored to present the HTMX team with the JavaScript Framework of the Year award, which is basically the Nobel Prize of JavaScript. Thanks for watching, and I will see you in the next one.
Bin ich froh, dass HTMX das gewonnen hat. Ich konnte es kaum erwarten, das zu erfahren. your award. So, jetzt gucke ich mal, was Static Hermes ist. React Native Announcement. Ah, ne. Ich habe React Native noch nicht mal ausprobiert. JavaScript Engine Optimus. Static Hermes compiles your JavaScript code into native code at build time, which means when you... Ach ja. Ach ja. Ist das dann auch rückwärts, also nee, nicht rückwärts. Ist das dann auch unabhängig von irgendwie einer C-Library und sonst was? Also könnte man damit self-contained Apps machen, die lauffähig sind auf allen möglichen Linuxen, so wie bei Go? Okay, was Interp Dispatch.js. Interp Dispatch.js. Geiler Name. Super. Und wie kann man das verwenden? Static Hermes Download. Das ist bestimmt Facebook, hä? Static. Ach, das ist das hier. Ach so, nee, Moment. React Native Apps. Es ist, okay, das ist nicht einfach für alles Java, das ist nur für React Native Apps gedacht anscheinend. Oder? On Arch Linux! Nice! Ach so, das ist einfach nur die Dependencies zum Bilden. Executing JavaScript with Hermes. Im Emit Binary. JavaScript. Ja, und wie macht man das jetzt static? Example? So wirklich checken tue ich's immer noch nicht. Ist denn Hermes und Static Hermes was anderes? Ich check's nicht. Hier, Static Hermes. Ja, und wo gibt's das zum Ausprobieren? Hermes Proxy World of Warcraft. Okay, ich bin way too pepega, das überhaupt zu finden. Dann werde ich das nicht benutzen. Wenn ich schon nicht mal finde, wo man das überhaupt Beispiele dazu findet. Du willst einen Home-Server, glaub mir. Ich glaub ihm, weil ich hab ja auch einen. Und nicht nur einen. Aber kein Raspberry Pi 5 oder kein Raspberry Pi 4 als Main-Server, sondern ich hab immer noch den HP Microserver Gen 10 Plus oder wie das Ding heißt. Der tut auch wunderbar. Und solange der tut und im Idle auch nicht so viel verbraucht, lass ich den laufen.
Guck mal hier, ich mache hier gleich mal ein Experiment. Normalerweise sind die Videos hier bei CT3003 ja total hart geschnitten. Da machen wir jede Atempause raus. Und hier im Intro ist das auch noch so.
Alter, ist ja gut, regt euch mal ab.
Das mal anders. Da zeige ich euch nämlich in Echtzeit und ungeschnitten, wie schnell und einfach das geht, euch selbst einen Home-Server einzurichten. Ja.
Ah, es sieht aus wie so ein Olla-Thin-Client von eBay.
Ja, bitte dranbleiben. Auch wenn ihr jetzt denkt, was soll ich mit dem Home-Server? Ich brauche keinen Home-Server. Bin mir ziemlich sicher, dass so ein Ding alle gebrauchen können. Wirklich alle. Und sei es nur, um das Internet schneller und sicherer zu machen. Zum Beispiel mit Pi-hole oder AdGuard Home. Das sind Malware und Werbeblocker, die automatisch mit allen Geräten funktionieren, die in eurem WLAN sind. Das heißt, ihr braucht auf den Geräten selbst...
Es kommt natürlich auf die Seite an. Mittlerweile blocken DNS, Adblocker... Auch nicht mehr so viel.
Keine Blocker installieren, das wird einfach alles automatisch gefiltert. Auch zum Beispiel euer Fernseher, bei dem man ja in der Regel gar keine Ad- oder Malware-Blocker installieren kann. Habt ihr so einen Home-Server, auf dem Pi-Hole oder AdGuard läuft, zack, wird alles weggefiltert. Und das ganze Internet fühlt sich dann auch direkt schneller an, weil das ganze unerwünschte Zeug, wie Werbung und so, gar nicht erst geladen wird. Und man kann auch noch tausend andere richtig coole Sachen mit dem Home-Server machen. Unter anderem kann man das natürlich als Netzwerkfestplatte benutzen, also dass alle Geräte auf die gleichen Inhalte zugreifen können. Man kann sich einen eigenen Cloud-Dienst hosten, mit Nextcloud zum Beispiel. Man kann sich mit Plex ein eigenes Netflix bauen. Man kann komplett auf Papier verzichten mit so einem Dokumentenmanagementsystem, Paperless, NGX zum Beispiel. Man kann ganz viele tolle Sachen machen. Und Unraid, also das ist die Home-Server-Software, die ich euch...
Das habe ich auch am Start auf meinem Server. So richtig zufrieden bin ich nicht. Aber in Ermangelung besserer Alternativen werde ich das jetzt erstmal so laufen lassen.
Hier in diesem Video zeige, die ist einfach wahnsinnig einfach zu bedienen und wahnsinnig einfach zu installieren. Ich finde es wirklich faszinierend. Ich teste Unraid bei mir zu Hause schon seit einiger Zeit, aber für dieses Video richte ich nochmal einen komplett neuen Server ein. Ich habe das vorher auch nicht geprobt, damit das Video ein bisschen interessanter wird, aber ich gehe davon aus, dass in weniger als 5 Minuten das System läuft, inklusive Pi-Hole oder AdGuard, also hoffe ich. Achso, was ich da für einen Rechner nehme, ich hatte da noch so einen gebrauchten Thin-Client rumstehen.
Ja, kann man machen.
Fujitsu Futro S740, den kriegt man für 80 Euro inklusive Versandkosten, gerade nochmal nachgeguckt, so
was
viel habe ich auch
drin?
Ungefähr bezahlt.
Da ist ja, das ist keine schlechte Plattform, die ist sehr energiesparend und für Kleinkram reicht das. Schneller als ein Raspberry Pi ist es trotzdem. ...32 GB SSD würde ich halt was anderes reinmachen, aber ja, vielleicht noch einen zweiten RAM-Riegel. Es sieht für mich nicht so aus, als werde ich einen Kubernetes-Cluster daheim haben. Das ganze Management drumherum, zumal du halt Kubernetes alleine vieles von dem, was es theoretisch unterstützt, ohne Cloud-Anbieter-Support oder ohne, dass du es daheim selbst machst, nicht verwenden kannst, ja.
Das ist ein erstaunlich schneller Intel-Quad.
Ja, zum Beispiel Cluster-Load-Balancer-Service-Type und sowas. Dementsprechend Ingress richtig zum Laufen zu kriegen und es ist tatsächlich gar nicht so ohne. Erfordert schon ein bisschen. Außerdem bringt es ja auch nur was, wenn du schön vercontainerisierte Anwendungen hast. Und wenn du eh nur einen Host am Start hast, dann tut's theoretisch ein stinknormales Docker-Compose-File wahrscheinlich auch.
Core J4105 drin und das Teil schluckt beim Nichtstun weniger als 5 Watt und bei Last mit einer angeschlossenen Festplatte.
Also, ähnliche Hardware habe ich auch am Start hier noch. Liegt hier auch noch rum.
Ungefähr 12 Watt. Also ideal als Home-Server. Ihr könnt aber wirklich so gut wie jeden beliebigen Rechner nehmen, auch euer altes Notebook oder so. So, und jetzt bin ich selbst gespannt, ob das wirklich so einfach ist, wie ich das hier angepriesen habe. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internet-Surfer, herzlich willkommen hier bei. Dieses Video wird gesponsert von Corderware. Corderware Best Zero What? Verbindet Menschen mit ihren Apps. Egal, ob ihr nun digitale Nomaden, Dienstleister oder...
Der Name klingt irgendwie nach Business Enterprise Kram, den keiner braucht. Aber ich lasse mich mal eines Besseren belehren von der Werbung.
Mit Best Zero könnt ihr einfach und sicher auf Anwendungen zugreifen und diese anderen bereitstellen. Und wenn ihr jetzt denkt, ja okay, per VPN oder was? Nee, Corderware Best Zero ist kein VPN, sondern eine VPA, eine Virtual Private Application basierend auf dem Zero Trust Application Access Prinzip. Damit kann...
Okay, ich weiß genau, wie dieser Satz zustande gekommen ist. Der hat ein Briefing bekommen, wo drinne steht, bitte Folgendes erwähnen, und da wird es einfach 1:1. Ich meine, Leute, ich war auch noch nie in einer Wüste, ja? Das wollten die auch, dass ich das sage. Also, ich war noch nie in einer Wüste, habe ich es halt gesagt.
Weniger öffentlich sichtbar ist. Und Best Zero ist wartungsarm. Ich war noch nie in einer Wüste. Es müssen zum Beispiel keine eingehenden Ports in der Firewall geöffnet werden. Zwei-Faktor wird out of the box unterstützt. Ja, und das On- und Offboarding ist auch simpel. Einfach mit LDAP-basierter Zuordnung von Anwendungen. Ihr könnt auf Wunsch sogar Anwendungen zeitgesteuert deaktivieren oder aktivieren. Schaut euch das nochmal an auf www.corderware.com/bestzero.
Werbung Ende.
okay, das Experiment geht los. Wir hatten jetzt ein paar technische Schwierigkeiten, aber jetzt müsste eigentlich alles
funktionieren. Frostwarnung in Kraft.
Ja, so, wir starten ganz vorne, nämlich
auf der ist tatsächlich Android der Einzige, den ich kenne, der so Widgets verwendet von Windows. Wobei, Moment, das sind doch gar keine Widgets. Was ist denn das da unten schon wieder? Widgets sind die Dinger, die an der linken Seite ausklappen. Die hat er auch aus.
Da klicken wir einfach auf Download. Und da gibt es, da können wir dann Mac oder Windows downloaden.
Das müssen wir uns jetzt nicht angucken.
USB-Klick.
Das müssen wir uns nicht angucken. Das haben wir selbst im Stream schon gemacht. Beta. Ich spule mal ein bisschen vor.
Und dann ihr jetzt ja nicht 5 Minuten.
Ah, Flash Creator. Das war unter Linux übrigens auch super simpel. Ich glaube, einfach drauf die Date auf einen USB-Stick und es hat funktioniert.
In meinen sind klein.
Ach ja. Und das Coole an Unraid ist, der läuft aus dem RAM. Der bootet nur vom USB-Stick und läuft dann aus dem RAM. Was super ist für die Lebensdauer des USB-Sticks.
Vorher mache ich noch einmal ein DisplayPort. Könnt ihr das ohne Videokabel machen, aber es ist ein bisschen anschaulicher dann. Und was ihr gerne machen wollt, tut euch selber den Gefallen und benutzt ein Netzwerkkabel. Und benutzt keinen Home-Server über WLAN. Auch wenn es theoretisch
ja, irgendwie geht. Ja, das sehe ich auch so.
Macht es nicht. Das ist Quatsch. So, genau. Jetzt muss ich noch den USB-Stick.
Ja, bei Unraid hast du, ich glaube, Unraid kannst du gar nicht irgendwie clustern oder sowas. Wenn man halt hauptsächlich Virtualisierung möchte, würde ich wahrscheinlich auch Proxmox benutzen. Ich will halt das Gesamtpaket aus Netzwerklaufwerke übers Webinterface konfigurieren, Docker-Container-Verwaltung übers Webinterface plus ein bisschen virtualisieren. Und das Gesamtpaket finde ich bei Unraid echt nicht schlecht. So hundertprozentig zufrieden bin ich auch nicht. Was? Naja, auf solchen Dingern lässt du keine Linux-Desktops laufen. Oder meinst du, du willst Proxmox drauf machen und dann daran Tastatur und Monitor anschließen und darin eine Linux-VM? Nee, das ist meistens kacke. Selbst auf super fetten... Also ganz ehrlich, virtualisierte Linux-Desktops sind meistens, wenn sie nicht per Desktop-Virtualisierung, wie hier meine VM virtualisiert werden, naja, nicht so geil.
Zack. Und jetzt, aufregend, geht's los.
Timer läuft.
Ich filme mal auf den Bildschirm da oben, da steht jetzt Fujitsu. Ach. Und ja, da ist das Unraid.
Wer hat's gedacht bei einem Fujitsu Syn-Client?
Boot-Menü.
Ja, das haben wir, ich spule mal vor, das haben wir selbst schon im Stream gemacht.
Dass das Ding immer nur vom USB-Stick läuft. Der USB-Stick.
Korrekt, genau. Das bootet vom USB-Stick und dann läuft aus dem RAM. Was ganz gut ist, weil da muss man sich nicht so viel Gedanken machen über die Lebensdauer des USB-Sticks. Was man machen kann, ist zum Beispiel die Unraid-Config regelmäßig backuppen auf irgendeinen, ja, vielleicht auf einen zweiten USB-Stick, kann man es mirroren. Oder aber man macht es einfach auf eine externe Platte mit drauf und restort es dann halt schnell, sollte der doch mal kaputt gehen. Wir haben so ein paar Mal sogar Unraid uns angeguckt im Stream.
Und ein Vorteil ist natürlich, ihr könnt die einfach irgendwo anders reinstecken und dann ist euer Server wieder wie gehabt. Übrigens ein weiterer Vorteil, das einmal ans Display anzuschließen, ist, dass wir unsere IP-Adresse sehen. Die ist 192.
Gut, die können wir einfach auch im Router nachgucken.
7006. Das kann man natürlich auch anders rausfinden, indem ihr zum Beispiel in euren Router guckt, welches Gerät das Ding zugewiesen hat. Aber wir
IP-Leak. Leute, seid ihr schon drauf auf seinem Unraid? Gibt's auch Meinungen zu Truna Scale? Ja, aber nur eine sehr oberflächliche. Mir hat's nicht gefallen. Ich hab's mir angeguckt. Erster Eindruck war gar nicht so übel. Aber sobald wir dann angefangen haben, was einzurichten, hat's mir nicht mehr gefallen. Gerade weil Truna Scale auf Kubernetes basiert, auf glaub, K3S. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist natürlich ganz nice, weil die können fertige Helm-Installer verwenden. Aber für den Einsatzzweck, also es hat echt, also VMs hatten Probleme, Container hatten Probleme, das Handling von den Drives war nicht so. Also ganz ehrlich, mir hat es nicht gut gefallen. Wenn du es wissen willst, guck im Archiv, da gibt es bestimmt den Stream noch. Falls ich den nicht gelöscht habe, ich lösche ja Streams eigentlich nie, außer irgendwas ist schiefgelaufen. Schunas. Ja. Schunas Gale. Okay, Port 10037. SSH-Service brauche ich eigentlich gar nicht.
Also hat mir nicht so gut gefallen.
Den ausschalten. Genau. Weiß nicht. Ich finde den Ansatz sinnvoll, weil so kann man auf die 30 Milliarden Helm-Charts zurückgreifen, die es halt gibt. Manage Docker Images. Nee. Also Docker Compose Files kann man anscheinend nicht.
Ja, also das hat mir nicht so gut gefallen.
Domain Name juckt mich. So schick. Kubernetes-Ressourcen anlegen und eigentlich ganz gut gereicht. Von der Zeit her ist es 22 Uhr, passt auch wunderbar. Wunderbar. Nee, Proxmox eignet sich für mein... Aber das geht jetzt natürlich nicht, wenn ich im UE...
Okay, so, weiter geht's.
Zieht es jetzt mal, das Videokabel jetzt mal wieder raus. Das Displayport-Kabel, das brauchen wir nicht mehr. Und gehe jetzt einfach...
Über den Browser.
Öffne wieder meinen Browser an meinem Rechner und gehe dann auf die IP-Adresse, die mir gerade angezeigt worden ist, und werde begrüßt von meinem Unraid-Server.
Ja.
Das ging doch schon mal schnell. Achso, genau. Haben wir eigentlich die Zeit gestoppt? Ja. Ja, vielleicht kann der Cutter.
Die Zeit tickt.
Wisst ihr, den Timer. 1003. Jetzt sagt Unraid, das ist ganz wichtig,
dass man eine Lizenz kaufen soll, ja.
Ja, und die Lizenz ist, hier steht's auch, die Lizenz sind gebounded zur ID des USB-Sticks.
Dass man jetzt den 30-Tage-Test starten kann. Und man könnte jetzt auch einfach das direkt kaufen. Meisten Leute nicht auf... Dann steht da Installing Trial Tool, dass man, wenn ihr den.
Das kenne ich nicht. Das gab's beim letzten Mal, wo ich es installiert habe, noch nicht. Dynamic Remote Access. Ach nee, das ist diese Cloud-Geschichte, die anbieten. Das verwende ich nicht.
Also, ich verliere das Plugin jetzt mal nicht. Ich brauche das jetzt gerade nicht.
So. Ja, ich auch nicht.
Und jetzt wird man von diesem Screen hier begrüßt. Aber alles.
Genau, jetzt legt man einfach das Array an. Und das RAID an.
Jetzt hier die in klein, reicht aber für unsere Zwecke. Die diesen sehr auf.
Ja.
Mhm. Und jetzt?
Und an der Stelle ist wichtig, ich erinnere mich noch, dass wenn man File System Encryption haben möchte, dass man das jetzt auswählt. War aber auch ziemlich simpel.
Ah ja, jetzt sagt er. Naja, nicht im Ding.
Ja, okay, so spannend ist es ja. Wie gesagt, das haben wir schon ausprobiert im Stream. So, Plugins, was kommt jetzt? Community Store. Ja. Das ist tatsächlich wichtig, weil da gibt es ganz viele vorgefertigte Container, die schon eine zusätzliche Config-Oberfläche für Unraid dabei haben. Das finde ich tatsächlich nicht verkehrt.
Also Server, Apps.
Den Community Store.
Aha, okay. Ja, wie soll ich sagen? App Store sozusagen. Ja, Install Plugin.
Ja, ja.
Diesen App Store. Und
ja, das ist wirklich nicht übel. Darüber kannst du ganz normale Docker-Container von Docker Hub installieren, aber standardmäßig kannst du auch welche suchen, die eben schon zusätzliche Config-Interfaces für Unraid haben. Das ist ganz nice, wenn man es halt braucht. Ja. Moin Patrick, danke für den Sub. 53 Monate. Exzellent. Das ist ja...
Nice.
Ich hatte ja gesagt...
Mitten in der Nacht, dabei bin ich schon später da als sonst. Okay, jetzt Edgard wird installiert. Ja, das finde ich halt in Unraid auch nice, dass du auch gleichzeitig halt so eine Docker-Oberfläche hast, wo du dein Zeug zusammenklicken kannst. Ja, also ich hab's bei mir lokal so, ich habe einen Gitti, wie auch immer laufen, mit Docker Registry. Hab die Docker Registry davon auch hier in meinem Unraid registriert und kann jetzt lokal Container bauen, die Registry pushen und auf Unraid meine eigenen Docker-Images damit starten. Muss die nicht irgendwie ins Internet pushen. Je nachdem, was es ist.
Sorry, Apply muss ich hinzugefügt. dürft ihr jetzt mal in Edgard Home mit diesen IP-Adressen. Und jetzt drücke ich auf.
Das ist. Moment, was für ein Netzwerk hat er ausgewählt?
Wenn ich jetzt hier auf Docker hier oben klicke, dann sehe ich.
Also in was hat er für ein Netzwerk ausgewählt hier? Ah, Kasse. Da muss man aufpassen, weil die Docker-Container ziehen sich nicht per DHCP die IP. Also im Zweifelsfall, wenn ihr hier die Bridge verwendet, im gleichen Subnetz wie euer Heimnetz ist, dann habt ihr im Zweifelsfall einfach mal doppelte IPs. Der fängt einfach bei 1 an. Also Docker macht ja generell keinen Router DHCP.
Warum muss ich mich eigentlich nicht um... Und Docker hier um
ja, da muss man aufpassen.
Und jetzt drücke ich auf IP-Apps gehen. Guard Home, auf Actions klicken und einfach auf
Web-UI. Ja gut, das ist
und
easy.
Und dann hier im Kopf. Und jetzt hören wir mal auf mit diesem ungeschnittenen Quatsch.
Ja, das ist tatsächlich nicht schwer. Wobei ich ehrlich, ganz ehrlich sagen würde, für mich ist die Setup-Zeit kein allzu wichtiger Faktor. Ich meine, für was Einfaches sollte jetzt keine 2 Tage dauern, ja. Aber ob ich jetzt was in 7 Minuten 40 Setup habe oder in 20 oder 30 Minuten, wichtig ist ja letztendlich, wie einfach und gut das am Ende in der Bedienung von der Hand geht, wenn man es halt täglich oder also öfters mal braucht. Ja, also das initiale Setup ist da jetzt nicht unbedingt der beste Indikator für. Und eben, wie viele Features das anbietet von dem, was man gerne hätte. Aber dass man sich irgendeine Kiste nehmen kann, Android-USB-Stick dran stöpseln und dann einen Container installieren, okay, ja. Also man sieht, super kompliziert kann es auf jeden Fall nicht sein, weil 7 Minuten 40 ist auch boah, gute Zeit dafür. MLG legit.
Willkommen.
Ist ja gut, ja, Mann.
Sogar Deutsch.
Ich raste aus.
Ich kann jetzt einfach, ich klicke jetzt auf Anfang, sag alle Schnittstellen.
Ich krieg ja teilweise schon immer Anfälle, wenn Videos so super, super hyped sind, alle 2 Sekunden geschnitten wird. Aber die machen das ja immer gut. Die machen das gut. Deswegen gucke ich die Videos auch gerne. Die sind immer genau richtig geschnitten. Also muss man echt mal sagen, Hut ab vor dem Cutter. Der macht das immer genau richtig. Das ist nicht so hyperaktiv geschnitten, aber auch so, dass es nicht langweilig wird.
Ist richtig. 2003 ist super. Weiter. Konfigurieren Sie Ihre Geräte. Der Edgard Home, den S-Server
laut
folgenden Adressen. So, nämlich die.
Ach so, jetzt geht's hier weiter. Na gut.
Da sagt Edgard, die füge noch ein paar Sperrlisten ein.
Ja, das ist jetzt langweilig. Das haben wir auch schon im Stream mal gemacht. Ich muss ja sagen, beim letzten Mal vergleichen Pi-hole versus Edgard Home. Mir hat Edgard einen Ticken besser gefallen. Wie es heute aussieht, keine Ahnung. Ich habe nämlich beides nicht mehr im Einsatz, weil immer mehr Webseiten resistent gegen DNS-Blocker sind.
Gesperrt hier, das ist, scheint der Spiegel-Ad-Server zu sein. Anfragenprotokoll klicken, dann auf
gefilmt. Ist das einfach Pi-hole mit anderem UI? Nee, ist es nicht. Letztendlich, unten drunter basieren beide, glaube ich, auf DNS-Mask. Das würde ich so nicht sagen. Das würde ich so nicht sagen. Wenn man eine Lösung haben will, die insgesamt alles integriert, wenn jetzt vielleicht auch nicht so gut wie die spezialisierten Produkte, die einzelnen Sachen, ist Android gar nicht schlecht. Wie gesagt, ich bin auch nicht so hundertprozentig glücklich damit. Aber wenn du ESX und Proxmox nimmst, dann hast du halt nur Virtualisierung. Plus ein bisschen LXC-Container und vielleicht Docker drin. Musst dich aber um das ganze Docker-Handling selbst kümmern. Also entweder startst du, stoppst du deine Container von Hand, machst den Docker-Compose-File, installierst einen Kubernetes, was auch immer. Musst du selbst machen. Hast kein Management-GUI, hast kein vorgefertigtes Zeug mit Plugins im Webinterface für die unterschiedlichen Services, gibt's dann einfach nicht, ja. Und wenn du Proxmox nimmst plus TrueNAS, dann hast du TrueNAS in der VM und musst erstmal gucken, wie du deine Disks überhaupt durchreichst an das NAS. Dass es performance-technisch passt. Ansonsten, wenn du das nicht machst, dann musst du deinen File-Server und deine Shares und deine Permissions und alles, wenn du was brauchst, von Hand konfigurieren. Es ist nicht so, dass das nicht funktioniert. Haben wir alles im Stream auch schon gemacht. Von Samba-Server bis VMs bis Container-Images bauen, sonst was. Portainer, oh, Alter, hör mal auf. Ey. Ich kann Portainer überhaupt nicht ab. Das Unraid UI ist nicht schön, aber Ich finde, Portainer, ich weiß, ich kann es nicht sagen, warum jetzt so pauschal, aber ich habe ultra Abneigung gegen Portainer. Mag das sowas von gar nicht. Ja. Wo wir dann weiter beim Netzwerk-Storage sind. Das Schöne ist bei Unraid, dass das alles integriert ist. Es könnte noch die ein oder anderen Sachen haben, ja. Also was ich beispielsweise gerne bei Unraid hätte, ist, dass man VMs schneller installieren kann. Ja, zum Beispiel, dass man Custom VM-Images irgendwie anlegen könnte, die der dann benutzt. Mit einem Skript, ja. Also zum Beispiel, nehmen wir was. Ich würde gerne zum Beispiel das Debian Cloud-Image dort haben, weil es sich einfach super schnell booten lässt. Das musste aber erst über CLI vorbereiten und dann damit starten. Das wäre cool, wenn die da was hätten. Weil so bei Unraid musst du aktuell immer noch ISO einlegen, installieren und sowas. Das ist halt auch doof. So. Ich muss mal kurz den Chat wiederfinden in meiner Vorschau. Ja, das wäre mega, ne? Das wäre Pock. Wobei, ehrlich gesagt, die Images würden ja schon reichen. Die Cloud-Images. Wenn man das starten könnte und einen Cloud-Init mounten könnte und so, das wäre schon sehr nice. Okay, machen wir weiter.
Und dann kann ich ihr sagen, für diesen Client freigeben. Ihr seht, funktioniert die Karre. Und jetzt habt ihr hier einen Edgard installiert. Aber wenn ihr jetzt sagt, Edgard, weiß ich nicht, ich will lieber Open Source, dann könnt ihr auch einfach natürlich Pi-hole installieren.
Ja, das können wir machen.
Das ist ziemlich cool. Easy. Wir nutzen die beliebte E-Book Solve, drückt auf Web-UI.
Und ja, das ist einfach... Ja, jetzt kriegt man irgendwas mit... VNC-Weiterleitung. Das funktioniert halt auch nur, weil das Unraid-Plugins dabei hat. Da kriegst du dann quasi den Docker-Container plus noch ein Plugin für Unraid, was dann eben auch die Weiterleitung auf den Container macht. Das ist ganz nice, wenn man das haben will. So.
Drücken und dann könnt ihr sehen, was da in den Logs
steht. Ach,
der
hat eine komplette VM, oder? Nee, Container.
Auch eine Konsole aufmachen.
Containers.
Ihr könnt übrigens auch Unraid cool sehen, wie ich sage. Immer. So. Da könnt ihr aber nichts drauf speichern. Das ist halt nur das Buch. Geht übrigens. Hier ist jetzt auch eine. Ich benutze jetzt auch eine SSD. In der
Kein Ding. Geschichte
arbeite ich mit USB-Festplatten.
Warum auch nicht?
Das wird eigentlich überhaupt nicht empfohlen.
Das finde ich nicht schlimm, USB-Festplatten.
Ich finde das aber super elegant, weil ich mein NAS nur sehr selten benutze und die USB-Festplatten dann halt einfach die ganze Zeit runtergespinnt sind. Das heißt, die drehen sich.
Ich finde das überhaupt nicht schlimm.
Strom. Die sind ja dafür ausgelegt, ohne Lüfter USB zu laufen, diese USB-Festplatten. Und ich brauche dann also keinen...
Es sei denn, es ist SanDisk Extreme. Es ist, wie hieß dieses Ding, was Firmware-Probleme hat? SanDisk Extreme Pro Portable SSD. Ja, die Dinger. Das waren die Teile, die... Oder andersrum gefragt, waren das nicht die Teile, die Firmware-Probleme hatten?
Lüfter. Wenn ich ein richtiges NAS hätte, mit mehreren 3,5 Zoll Platten in einem Gehäuse, dann müsste ich die ganze Zeit...
Mein NAS ist super belanglos. Ja, SSD und dann Magnetplatte mit einmal in der Nacht Sync auf externe Platte.
Am Laufen, auch wenn die runtergespinnt sind. Also mir ist kein NAS bekannt, was dann den Lüfter auch komplett ausmacht, wenn die Platten runtergespinnt sind. Belehrt mich da eines Besseren, wenn das so ist. Bei mir ist es halt so, dass 90% oder 95% der Zeit alle vier USB 5 Terabyte Festplatten einfach nicht laufen. Dadurch habe ich halt verbraucht das Ding nur super wenig Strom und die USB-Festplatten halten hoffentlich auch länger, weil die nicht die ganze Zeit angeschaltet sind.
Ja.
Aber das ist halt nur mein ganz persönlicher Ansatz. Es gibt viele gute Gründe dafür, NAS nicht mit USB-Festplatten zu verwenden. Und jetzt habe ich noch als Bonus für euch Niklas, der euch einmal ganz kurz erklärt, was der große Vorteil von Unraid mit diesen Parity-Discs ist.
Ja, das, was ihr bis jetzt von Keno gesehen habt, das ist jetzt eher so ein Demo-Setup. Das ist jetzt auch eher ein untypisches Unraid-Setup, würde ich sagen. Üblicherweise hat man halt mehrere Datenlaufwerke in seinem Array, die man halt mit einem Paritätslaufwerk gegen Datenverlust schützt. Und das zeige ich euch jetzt einmal. Und zwar, um Datenlust zu vermeiden, war das System stets eine gerade Parität.
In dem Beispiel gut, das ist jetzt Raid-Theorie, das. Das müssen wir uns jetzt ja angucken. Das gucken wir uns jetzt nicht an. Husten. Nee, das gucken wir uns jetzt nicht an. Ich glaube, das ist nicht so spannend. Was sagt denn Maurice zu Diablo Pay to Win? Das habe ich doch sogar schon irgendwie aufgemacht hier.
Na, Leute.
Blizzards Pay to Win Top. Okay. Ich habe mich ja schon gefragt, mal gucken, was da dran ist, ja. Bevor ich jetzt, ohne das Video gesehen zu haben, dummes Zeug erzähle ich trotzdem mal eine Runde dummes Zeug, falls es nicht stimmt. Ich habe ja schon mich selbst jetzt gefragt, wann es denn endlich bei Diablo 4 soweit ist. Sie haben ja im Vorfeld großartig erzählt, Diablo 4 nix pay to win. Wobei ich ehrlich gesagt selbst bei Skin-Verkäufen, es ist bei mir so Grauzone. Ja, ich verstehe, dass die Entwicklung finanziert werden muss, aber je nachdem, wie es gemacht ist. Aber ich habe mich schon gefragt, wie lange es dauert, bis da irgendwas in der Richtung kommt bei Diablo 4. Ich meine, es ist Activision Blizzard, von denen erwarte ich ja mittlerweile gar nichts mehr. So, gucken wir mal, was Maurice dazu sagt.
Was würdet ihr zu einem Diablo 4 Add-on für läppische 100 Euro sagen?
Nix. Ich habe nicht mal Diablo 4, also ich würde nichts dazu sagen. Also für meinen Geldbeutel. An sich muss man sich halt echt fragen, ob 100 Euro für einen Add-on gerechtfertigt ist. Man darf nicht vergessen, dass Vollpreisspiele heutzutage quasi so um die 70 Euro kosten. Oder, tja, eigentlich ist es auch schon teurer geworden, als es, ich meine, früher, als, ich weiß noch, als ich die Xbox 360 Spiele, ich habe eine riesen Sammlung Xbox 360 Spiele, die haben, glaube ich, so 50, 60 gekostet, jetzt sind wir schon bei 70, aber die, was, Discord is the most evil business in the, so, ist das so, ja, aber, naja, gucken wir mal.
Antwortet nicht zu früh. Wartet erstmal ab, was ihr da vielleicht für geile Pay-to-Win-Optionen bekommt. Zum Beispiel könntet ihr frühen Zugang, exklusiven Early Access auf einzigartige Items und legendäre Aspekte bekommen.
Was ja im Endeffekt Pay-to-Win ist, wenn du Legendaries bekommst und andere nicht.
Klingt das nicht verlockend? It sounds like bullshit. Diese Frage hat Blizzard allem Anschein nach ernsthaft an einige Mitglieder der Community in einer Umfrage gestellt. Und einer der Empfänger hat sie dann dem YouTube-Kanal Bellona News zugespielt.
Ach, das ist so eine.
Das heißt,
das ist wieder so eine komische Blizzard-Umfrage. Ja, keine Ahnung, warum die überhaupt machen. Also, doch, ich meine, ich weiß, warum sie sie machen. Zum Datengewinnen. Aber das verursacht doch regelmäßig irgendwelche Mini-Shitstorms. Aber im Endeffekt ist denen doch auch alles egal. Ich meine, komm, der Ruf ist eh schon hin. Also wen juckt's noch?
Die Umfrage ist nicht öffentlich und damit nicht 100% verifiziert, ja. Aber Battle News gilt als ziemlich vertrauenswürdig und seitdem haben andere YouTuber, wie zum Beispiel DM, ebenfalls erzählt, dass Leute aus ihrer Community Ähnliches erwähnt haben. Weitere Glaubwürdigkeit kommt dadurch, dass Blizzard bereits in der Vergangenheit ähnliche Umfragen zum Beispiel zu Diablo 4 gemacht hat. Es klingt also...
Das mag auf den ersten Blick so stimmen. Da geht es ja aber nur um den reinen Kaufpreis von dem Spiel an sich. Wie viel Geld dann in die Spiele reingebuttert werden muss nach dem Kauf eines Vollpreisspiels. Das hat sich, glaube ich, im Gaming-Markt mehr verändert als so ziemlich überall anders. Wenn du dir überlegst, vor noch nicht allzu langer Zeit hast du dir ein Vollpreisspiel gekauft und hast du Vollpreisspiel im Vollpreis gespielt. Heutzutage ist es ja fast schon Standard, dass Vollpreisspiele mit einigen weiteren Payment-Options daherkommen. Und wie optional die sind, ist auch oftmals fragwürdig. Erinnert sich noch einer Battlefront 2, an diesen Battlefront 2 Shitstorm mit du musst 1000 Stunden spielen oder Geld bezahlen und solche Geschichten. Also, da muss man sagen, ich glaube, im Gaming-Bereich mag das auf den ersten Blick rein, wenn du dieser mal die Spielepackung oder in Steam das anguckst, so stimmen. Auf den zweiten Blick sind, glaube ich, die Spielepreise und das, was du da reinbutterst an Geld, mehr gestiegen als bei den meisten oder bei allen anderen Produkten.
So ganz danach, als wäre das tatsächlich passiert und...
Ja.
Das ist verdammt besorgniserregend, denn in dieser Umfrage stehen einige ganz besondere Ideen, mit denen Blizzard wohl spielt, um das Diablo 4 Add-on so richtig schön zu melken.
Wer hätte das nur gedacht? Wer hätte da nur dran denken können?
Sollen testen, wie verschiedene...
Die Frage war doch eher, wann ist es denn soweit?
Verschiedene Preise.
Nicht ob, sondern wann, Alter.
Punkte für verschiedene Editionen eines Spiels bewerten würden.
Aber eins muss man sagen. Das ist immer noch nichts gegen. Ich glaube, das größte Versionschaos ever hatte immer noch Watch Dogs. Das erste. What the fuck, das will ich anmachen. Das erste Watch Dogs. Ja. Hatten die da nicht irgendwo bei Wikipedia? Hier. Ja. Alter! Guck euch das mal an! Standard. Special Edition. Vigilant Edition. Uplay Exclusive Edition. Limited Edition. DedSec Edition. Uplay Deluxe Edition. Digital Deluxe Edition. Gold Edition. Und dann noch mit Season Pass. The fuck? Ubisoft, Mann! Also ich glaube, das ist ohne Scheiß das schlimmste Versionswirrwarr, was ich bei je einem Spiel gesehen habe bei Watch Dogs. Und ihr seht auch, es ist nicht alles integriert. Hier habt ihr Sachen, die sind da nicht drin. Das ist kommt durcheinander. Das ist so wild einfach nur. Oder heutzutage sagt man nicht, wild. Warum eigentlich? Das ist wirklich voll von Arsch gewesen. Das war wirklich die mit Abstand schlimmste Versionswirrwarr, den ich je gesehen habe bei dem Game. Ja, Maurice, darfst weitermachen.
Quasi ein Instrument, mit der die Firma feststellen will, was am Ende gute Editionen wäre, die man für maximale Erfolgschancen
übrigens,
anbieten
übrigens,
kann.
Übrigens, man muss halt sagen, Early Access in einem Online-Game ist auch schon immer fragwürdig. Ich bin der Meinung, dass Early Access, solange es, sag mal, um Multiplayer Progression geht, da kann man sich jetzt streiten, inwieweit das auf Diablo zutrifft, weil im Endeffekt so wirklich größeres Ganzes gibt's ja in Diablo nicht. Letztendlich ist es, auch wenn es online ist, war bei Diablo 2 im Battle.net ja schon ähnlich. Ja, man hat im Trade Channel war am Start und sowas, aber jeder hat schon so ein bisschen hauptsächlich für sich gespielt. Aber trotzdem muss ich sagen, egal, war so pauschal, bei Spielen mit Online-Progression ist Early Access eine Art von Pay-to-Win. Das muss man ganz klar sagen. Ich denke bei, sagen wir so ein bisschen competitive, sagen wir mal bei MMOs, ja. Nehmen wir mal MMOs, wo es ja viel Competition so um World First Boss Clears und sowas gibt, da ist das eindeutig Pay to Win. Weil in den 4 Tagen, wo die Pro-Gilden anfangen können vorher, weil die kaufen sich definitiv dann alle Early Access, die haben ja schon 90% des Add-ons geklärt, bevor die Nicht-Pay-to-Win-Leute überhaupt rein dürfen. Und ich weiß nicht, wie es mit Trading in Diablo 4 aussieht. Ich habe mir Diablo 4 nicht gekauft, nachdem ich von vielen Blizzard-Sachen sehr enttäuscht war. Ich habe einen großen Bogen drum gemacht. Ich weiß nicht, ob Diablo 4 weiterhin reines Self-Found ist. Chat, ihr wisst das doch, ihr habt doch bestimmt teilweise Diablo 4 gespielt. Ist Diablo 4 reines Self-Found oder wieder mit Trade-Channel? Oder gibt es beides? Wahrscheinlich gibt es beides. Genau, und das wird auch jeder YouTuber kaufen, dass er früher Content machen kann und sowas. Ja, ist klar, natürlich. Ist Diablo 4 mit Trading oder reines Self-Found wie Diablo 3? Beides, okay. Weil, ganz ehrlich, auch dort ist Early Access enorm pay to win. Nehmen wir mal Path of Exile als Beispiel, weil Path of Exile noch am ehesten da eben das widerspiegelt. Bei Path of Exile startet eine League. Und die startet nicht mit Early Access. Aber gehen wir mal von aus, dass eine Path of Exile League mit Early Access starten würde. Die könnten sich komplett, die ultra, also die wirklich guten Leute, die mit Early Access starten, die könnten sich so die krass goldene Nase verdienen mit Trading, weil sie einfach Sachen am Start haben, die super gefragt sind und am Ende vielleicht gar nicht mehr immer so viel wert sind, aber die ersten paar Wochen super gefragt sind, die können sich so krass eindecken mit Währung und allem, allein schon, weil sie 4 Tage Early Access haben. Das ist brutal, ja. Also, wenn man sich überlegt, es gibt einen 4 Tage Headstart zu einer Path of Exile League, das wäre Pay to Win extrem. Das ist so Pay to Win, dass es nicht mal Path of Exile als Free-to-Play-Game macht. Diablo 3 ist reines Self-Found zum größten Teil gewesen. Am Anfang hatten sie das Auktionshaus, ja, richtig, aber danach wurde das umgebaut zu reinem Self-Found. Zwar nicht Solo-Self-Found, na doch, nicht so, Solo nicht wirklich, aber reines Self-Found, also du hattest eigene Drops und du musstest das, ja.
Das heißt, hier steht nicht automatisch das drin, was final so erscheint.
Ja, ich sag ja, es macht nicht mal Path of Exile. Und die sind free to play. Und Diablo 4 nicht. Und das wäre, 4 Tage Early Access wäre übelst pay to win für eine neue League.
Einen wird. Im Gegenteil, bekommen da verschiedene Nutzer sogar.
Ich meine, Path of Exile hat, wenn man es ganz, ganz hart auslegen will, sicherlich auch minimale pay to win Elemente, wenn du sagst, okay, rein als free to play kommst nicht aus, weil du neue Stash-Tabs brauchst. Aber ich muss sagen, Path of Exile habe ich mehr Geld reingesteckt, als ich gemusst hätte. Einfach nur, weil ich mir immer gedacht habe, ey, du hast es so viele Stunden gespielt und die wollen eigentlich nichts für. Ich habe mir auch sogar Hideout-Skins und so ein Bullshit gekauft in Path of Exile. Einfach, weil ich mir gedacht habe, ich will ein bisschen Geld verbrennen an Grinding Gear Games. Ja, haben wir nicht so einen Pepo, der Geld ins Feuer wirft? Wie heißt denn der? Money? Ja, Pepo Burn Money. Habe ich mir gedacht, an Grinding Gear Games. Und ich überweise die Kohle lieber an Grinding Gear Games als an Activision Blizzard. Wo ich ja noch vor Jahren auf YouTube ganz wichtigtourig belehrt wurde, dass Activision Blizzard nichts damit zu tun hat, dass Activision und Blizzard jetzt eine Firma sind oder sowas. Und Blizzard bleibt weiterhin Blizzard. Und ich habe damals schon gesagt, was ein Schwachsinn, wart's mal ab. Die ganzen Management-Leute, die da jetzt an den Start kommen, die werden das schon umtransformieren und das ist im Endeffekt auch so gekommen. Aber die bösen Stonks-Leute mussten mir das damals erklären. Nein, das ist nicht so. Aber am Endeffekt sieht man jetzt mal, wer recht gehabt hat. Ja, okay, weiter, Maurice, auf geht's.
Zufällige Kombinationen
aus... Ich hab Hunger, Leute! As fuck!
...aus Preisen und Inhalten und zum Teil auch höhere Preise oder auch niedrigere, als am Ende final dann im Store stehen werden. In diesem Fall sind es ja, okay, 50 bis 100 Dollar für verschiedene Editionen von Diablo 4 Vessel of Hatred. Und ich sag mal, das klingt schon recht plausibel, weil das sind ähnliche Preise, wie WoW aktuell ja auch aufruft für Erweiterungen. Ja, ja. Da sind 90 Euro, also Dollar, aber ist ja immer 1:1 inzwischen, für War Within das Maximum. Also kann es gut sein, dass in der Diablo-Umfrage die 100 etwas hochgepokert sind und es am Ende bei 90 für die teuerste und bei 50 für die billigste landen wird. Das ist immer noch verdammt teuer für ein Add-on. Ne? Also der Fairness halber
ist halt die Frage, wie viel da kommt.
Umfangreich Vessel of Hatred ausfallen wird. Das heißt, es kann sogar sein, dass es so riesig ist, dass das gerechtfertigt ist. Ich kann es nicht ausschließen. Es wirkt nach sehr viel. Gleichzeitig, seien wir ehrlich, war das so zu erwarten. Ganz ehrlich, wer von sehr viel weniger ausgegangen ist, war in meinen Augen relativ naiv, weil das ist halt einfach nicht mehr das
es aktuelle ist Activision Blizzard.
Also
ja,
ein Add-on für 30 Euro,
finde ich, das kannst du vergessen. Erwarten. Blizzard, nee, das hätte ich auch nicht gedacht.
Immer eher Preise am höheren Ende des Spektrums aufgerufen für seine Spiele und Inhalte. Die Preise haben sich in den letzten Jahren nach oben verschoben, Gaming-branchenweit. Also können wir auch davon ausgehen, dass Blizzard dem bei allen Produkten Folge leistet, erst recht, wenn wir eben sehen, dass es das bei anderen Add-ons auch bereits getan hat. Und Diablo 4 war auch in meinen Augen, das sei jetzt hier übrigens mal zur Ehrenrettung gesagt, nicht so ein Betrug oder sowas, dass wir ein...
Gibt es eigentlich Lootfilter in Diablo 4? Heute Nudeln mit Lachs? Nee, heute wahrscheinlich Bolognese. Gibt es Lootfilter in Diablo 4? Das ist für mich eines der wichtigsten Sachen in PoE, um den ganzen Trash einzustampfen, einzudampfen, so, also, dass man nicht so viel Mist angezeigt kriegt. Also Lootfilter heißt, es ist ein Script oder ein Add-on, was im Hintergrund läuft. Also kannst du quasi integrieren in Passive Exile und das filtert die Items, die droppen, je nachdem, was du dort eingestellt hast, und dann zeigt sie nur noch die Items an, die eben durch diesen Filter durchgehen. Was super praktisch ist, weil 99,5% des Lootes willst du gar nicht sehen. Du willst in Path of Exile vielleicht sehen am Ende Maps oder sowas. Und da auch nicht alle, je nachdem, wie weit du bist, die droppen. Ja, bestimmte Uniques, die droppen vielleicht. Bestimmte Währungs-Crafting-Items ab einer gewissen Höhe und solche Geschichten. Aber du willst nicht mehr die 0815 Rare Drop oder sowas sehen. Und dann auch nur ab einem gewissen Item-Level und sowas. Also, Loot-Filter sind eines der besten Erfindungen in der Richtung. Und wenn es Diablo 4 nicht hat, stelle ich mir das Endgame sehr stressig vor.
Anrecht darauf hätten, dass das Add-on gratis wird. Diese Forderung habe ich auch gesehen und so ehrlich muss ich sein, die finde ich absurd. Diablo 4 hat einige Probleme und leider haben sich manche davon auch erst nach Release erst so richtig gezeigt, je mehr man gespielt hat. Ich selbst tue mich aktuell tatsächlich schwer, noch Spaß an dem Spiel zu haben, weil ich das ewige Aussortieren der Schrott-Item-Affixe
wo wir gerade beim Thema Loot-Filter gewesen sind, ne?
Unerträglich finde. Aber das Spiel war nie eine Kundenverarsche auf dem Level, dass wir jetzt ein Add-on geschenkt bekommen sollten. Nein. Aber es kann sein, dass es jetzt eine wird. Wenn man sich diese Umfrage so anschaut. Es kann sein, dass es jetzt eine wird.
Ich meine, aktuell sind es ja noch ziemlich ungelegte Eier.
Gucken wir uns das mal im Detail.
Aber es ist jetzt ja nicht so, als wäre das so komplett aus der Luft gegriffen für Blizzard, ne?
Detail also, an, was da so drin steht. Der erste Punkt, der jedem Spieler ins Auge stechen dürfte, sind mehr Truhenfächer. Und zwar nach Add-on-Edition 1 extra oder 2 extra. Und wenn man sich mal...
Was auch schon Pay-to-Win ist. Was klares Pay-to-Win ist. Truhenfächer.
Anschaut, wie wir seit Monaten darum betteln, Blizzard, bitte mehr Truhenfächer, wir brauchen mehr Truhenfächer. Und wir als Begründung, warum das nicht geht, bekommen haben, dass das Spiel für jeden Spieler, den wir in der Open World treffen, all seine Items in der Truhe lädt und das deswegen ein Performance-Problem ist.
Dann programmiert den Scheiß halt um. Okay, je nachdem, wie tief das eingebaut ist, geht das nicht so einfach. Aber anscheinend geht es jetzt ja doch. Ich glaube, das ist einfach nur vorgeschoben wieder. Das ist genauso. Was war das bei Battlefield? Wo man gesagt hat, Alter, das ging ja in Battlefield 2 schon. Und wo sie dann geantwortet haben, die Technologie ist einfach noch nicht da. Ich weiß nicht mehr, was es war. Irgendwas im Menü oder sowas. Die Technologie gibt's einfach nicht. Vor 20 Jahren gab's die vielleicht, aber aktuell gibt's die einfach nicht. Die Stats, das kann sein, ja. Oder auch Teams switchen und die Technologie ist einfach nicht da. Scoreboards. Das Scoreboards war ein Legacy-Feature.
Schon sehr absurd, dass jetzt wohl drüber nachgedacht wird, man könnte den Leuten ja Truhenfächer gegen Echtgeld geben. Also in dem Fall ja nicht direkt ein Truhenfach gegen Echtgeld, sondern Truhenfächer gebunden an verschiedene Ausgaben des Add-ons, wo man davon ausgehen kann, die teureren geben mehr Truhenfächer. Also werden am Ende doch wieder Fächer für Echtgeld verkauft. Und ganz ehrlich, ja, sollte das so kommen, sollte das in einer Add-on-Edition drin sein, öffnet das ja auch die Pforten, dass Truhenfächer direkt für Echtgeld einzeln
verkauft Fächer, werden. Ja.
Damit ist ja dann legitimisiert, das sind Items, die man verkauft.
Ja, ja.
Ja, würde ich davon ausgehen. Und das ist nicht akzeptabel, in keiner Form.
Sehe ich auch so. Path of
Exile kommt damit durch, weil das Grundspiel Free-to-Play ist und wir da extrem viel gratis bekommen.
Und du kannst, also für jemand, der einfach nur Path of Exile spielen will und jetzt nicht den super krassen Endgame-Grind machen will, also jemand, der einfach nur, dass ich das mal angucken will, die Kampagne durchspielen, mit ein paar Charakteren ausbringen, dann brauchst du noch nicht mal unbedingt mehr Stash-Tabs. Ich glaube, du kriegst, wie viel kriegst du? 10 Stück? 10 Stash-Tabs? Ich bin mir gar nicht sicher, wie viel du in Path of Exile standardmäßig kriegst. Zumindest für ordentliches Gegrinde reicht das hinten und vorne nicht aus. Aber für jemanden, der sich das angucken will, du kannst da schon einige Stunden reinstecken, da wo du das nicht brauchst, ja.
Preisspiel, sollten derartige Komfort-Features nicht in irgendeiner Weise daran gebunden sein, dass wir mehr bezahlen müssen. Nein!
Ja, sehe ich genauso.
Aufhören, drüber nachzudenken.
Es ist aber, leider ist es eben in vielen Köpfen der Leute heutzutage überhaupt kein Problem, weil die sagen, ja, ist doch kein Ding, ist doch nur kosmetisch. Wobei man sich bei Stash-Tabs nur wirklich nicht mal darauf rausreden kann, das wäre nur kosmetisch. Ist doch kein Gameplay. Hat doch mit dem Gameplay nichts zu tun. Du machst doch nicht mehr Schaden oder sowas. Ist doch nur kosmetisch. Also ganz ehrlich, die Leute müssen sich da mal selbst anhören. Ich weiß eh nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es seit Jahren schon nicht. Sei es bei Shitbox versus GayStation und dumme Geschichten, die es früher gegeben hat, Fanboy-Battles. Ich kann es nicht verstehen, wie man Unternehmen fanboyen kann. So, also quasi, es ist ja nicht schlimm, wenn man Sachen gut findet, ja, und Fan von irgendwas ist, ja, wenn man sagt, ey, ich mag die und die Spieleserie, ich bestell mir das nächste vor und so, alles gut. Überhaupt kein Problem. Man kann auch sagen, ey, ich mag den Hersteller, der macht immer geile Games und sowas. Ich mag zum Beispiel Remedy, auch wenn ich Control nicht so gut fand. Ich habe alle Remedy-Games gespielt, finde, die machen super Spiele. Ich kaufe mir auch das nächste Mal wieder ungesehen das nächste Remedy-Game. Alan Wake 2 ist auch super geworden. Und das ist ja okay. Aber sobald die dann irgendwie fragwürdigen Mist machen, dann auf allen Social-Media-Plattformen sich vor die Unternehmen stellen, so, und alles blind fanboyen, auch wenn es offensichtlich zum eigenen Nachteil ist. Das verstehe ich halt nicht, was mit den Leuten los ist. Da kommen sie dann um die Ecke. Ja, aber das ist doch so und so. Und ach, das habe ich unter meinen Videos auch total oft gehabt. Ich habe irgendwas kritisiert an, nehmen wir mal Call of Duty, ganz, ganz früher. Call of Duty, das hatte ja wohl auch ganz besonders fanatische Hardcore-Fans am Start. Ich habe irgendwas kritisiert und da kam dann als Antwort, Max, das stimmt nicht, weil die haben vor einem Jahr in einem Forums-Post geschrieben, warum das so ist. Und solche Geschichten. Ja, das mag ja sein, aber das macht sich weniger scheiße. Und nur weil einer irgendeinen random Shit im Forums-Post absondert, dort macht es sich unbedingt besser. Und viele Leute können auch nicht unterscheiden zwischen, ja, sagen wir mal, Erklärung, dass es so ist und Rechtfertigung, warum es so ist. Ja, also zum Beispiel, irgendwas ist halt mega kacke in dem Game. Der Hersteller haut einen Post raus, wo die üblichen Sachen drin stehen. Wir hören auf die Community, wir haben die Kritik gehört und nehmen die Kritik ernst. Und deswegen haben wir jetzt einen neuen Community-Rat einberufen, der in Zukunft angehört wird bei grundlegenden Gameplay-Entscheidungen. Irgend so dummes Zeug. Ihr kennt diese ultra dämlichen Pressemeldungen, was da auch immer. Ja, übelste Blödsinn. Hat sich nichts dran geändert. So, da mache ich ein Video zu und sag, ey, das ist scheiße. So, als bisschen schöner ausgedrückt vielleicht. Sag ich, ey, das ist scheiße. Und da kommen die Leute in den Kommentaren. Aber Max, der Hersteller hat doch einen Post verfasst, wo er erklärt, warum das so ist. Nein, die erklären meistens nicht, warum das so ist. Die schieben irgendwelche fadenscheinigen Dinger hin, aber sie erklären nicht wirklich, warum das so ist. Und selbst wenn sie erklären würden, warum das so ist, ist es nach wie vor eine Kackentscheidung. Und da sind die übelst dabei, das alles zu verteidigen. Ich verstehe es nicht. Genau, ein schönes Beispiel war früher Xbox und PlayStation Online-Modus. Ich glaube, und ich weiß, dass es heute noch Leuten schwerfällt, ich glaube, wenn man mal rein auf die Funktionen guckt, damals, PS3, PlayStation Network versus Xbox Live, allein schon Cross-Gameplay-Chat und sowas, rein von den Funktionen her, kann man eigentlich nicht wirklich behaupten, dass es besser war, was Sony geboten hat. Ja, sowohl von den Features als auch von der Serverstabilität und vom Gesamtpaket. Was man natürlich sagen kann, ist, okay, PSN war damals kostenlos, Xbox Live hat damals schon was gekostet, ja klar. Aber wenn man mal rein nach den Features geht und an dem, was möglich war, war Xbox Live eindeutig das bessere Produkt. Aber wenn du das damals gesagt hast, sind die Leute komplett ausgeflippt mit irgendwelchen merkwürdigen Begründungen. So als hätte man jetzt ihre Mutter beleidigt oder so. Ja, als ist Sony quasi der Vater und du hast den Vater beleidigt oder so. Die sind komplett ausgerastet. Und das verstehe ich nicht, weil kein Unternehmen der Welt vergibt den Fanboy des Monats Award, von dem du dann irgendwas hast. Es bringt dir überhaupt gar nichts zu Fanboyen für Sony, für Microsoft, für Blizzard, für irgendjemand. Gar nichts bringt dir das. Null. Es bringt dir sogar weniger, weil du dann noch mehr verarscht wirst. Es macht überhaupt keinen Sinn, Unternehmen zu Fanboyen. Ja. Okay, wir gucken jetzt das Video weiter. Ja.
Aber Blizzard denkt sogar noch über mehr Komfort-Features nach. Ein weiteres, das in dieser Umfrage steht, ist früher Zugriff, und zwar eine Season früher, auf einen Begleiter,
ja,
der Items einsammelt.
Ja, auch Pay-to-Win. Übrigens, Begleiter, die Items einsammeln, erinnert mich ein bisschen an Black Desert, an BDO. Da mussten die Kack-Noobs, die nicht reingecashed haben, die mussten dann auch Loot von Hand aufheben. Und ab und zu hatten sie vielleicht Glück und haben mal ein Pet bekommen. Aber die Leute, die richtig reingecashed haben, die hatten dann so 4 Eagle oder sowas. Ich erinnere mich, Fabian und ich, wir haben natürlich auch, also der Fraser und ich, wir haben natürlich auch reingecashed. Die hatten dann irgendwie 4 Eagle und einen Pinguin oder sowas, die da rumgelaufen sind und rumgeflitzt sind. Und man konnte die natürlich auch upgraden und alles. Und die haben dann für dich Loot aufgehoben.
Und dir Zugriff auf deine Truhe bietet, wenn du unterwegs bist.
Ja, auch Pay to Win as fuck.
Eine Antwort auf so viele Spieler.
Und ich wette, die Leute verteidigen das jetzt wieder und sagen, ja, das ist doch nicht schlimm. Du kannst doch einfach ein Town Portal nehmen und an deine Truhe gehen und sowas. Aber Zeitersparnis, Leute, in einem grinding-lastigen Game, wenn das nicht Pay to Win ist, weiß ich auch nicht.
Wünsche. Gebunden daran,
Komfort
dass du den
und
Kauf tätigst. Ja, ja. Also da hat man gar keine Worte mehr, ja, dafür, wie dreist das wäre. Aber es kommt noch schlimmer. Denn nicht nur Komfort-Features sind in dieser Umfrage, sondern auch Früherer Zugriff auf funktionale Geil. Ingame-Items.
Erstmal Legendaries, Unique Items hinter einer Paywall oder zumindest, ja. Ah ja, das ist halt, davor war auch schon Pay to Win, das ist jetzt auch Pay to Win.
Und zwar auch noch gestaffelt. In einer Edition legendäre Aspekte früher, also einen, es wird von einem die Rede, aber einer ist schlimm genug. Und in einer anderen Edition früherer Zugriff auf ein einzigartiges Item. Und das wäre einfach gerade raus Pay to Win. Das kann man nicht mal schön reden mit
Komfort oder sonst aber auch schon. Was.
Und wir erinnern uns, da sollen ja noch Ranglisten kommen. Das wird vermutlich passieren, wenn es schon Ranglisten im Spiel gibt. Und es tatsächlich, also mir persönlich sind Ranglisten in einem Diablo-Spiel egal.
Aber, ja, FIFA ohne Scheiß. Okay, Call of Duty-Käufer kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Gibt ja Leute, die mögen das wirklich. Es gibt auch viele, die spielen nur die Kampagne und sowas. Okay, aber FIFA Multiplayer-Leute, die verstehe ich gar nicht. Also erstens mal, ich persönlich habe gar keinen Bock auf FIFA, aber es geht nicht so sehr um das Game. Die bezahlen ja teilweise sogar richtig krass rein, dass die früher bezahlen dürfen. Gibt es nicht in FIFA diesen Early Access Transfermarkt oder wie das heißt? Ich habe keine Ahnung von FIFA, ich kenne das nur vom Erzählen und vom Lesen, ja. Aber es gibt doch in FIFA diesen Early Access Transfermarkt. Du bezahlst Geld dafür, dass du früher Geld bezahlen darfst. Das ist so grotesk abartig mittlerweile schon. Ja, das verstehe ich auch nicht. FIFA war mal eine Game-Serie, waren dann einfach Fußballspiele für das aktuelle Jahr. Ne? Dass es immer das aktuelle Jahr betrifft und so ist gut, aber vor allem ein Komplettpaket. Hast du alle Mannschaften drin für dieses Jahr und alle Spieler für dieses Jahr, sofern sie Lizenz gekauft haben und gut war es so. Aber da rede ich jetzt sehr von Hörensagen, weil ich selbst kein FIFA spiele.
Es geht ja hier um sowas wie Prinzipien. Und wenn es Ranglisten gibt, wenn Leute wetteifern um die Top-Plätze, ja, dann
darf es... Es muss auch nicht mal Ranglisten geben, allein schon, weil es Trade-Channels gibt. Grinding-lastige Games, Zeitersparnis ist Pay-to-Win. Ja, kann man sagen. Vorsprung, auch Pay-to-Win.
Keinen bezahlten Vorabzugang auf bestimmte Items geben. Das hebelt ja alles aus. Und es... Ja. Auf so vielen Ebenen nicht akzeptabel in einem Vollpreisspiel. Zumal Blizzard immer wieder versprochen hat, dass es in Diablo 4 kein Pay-to-Win geben wird. Und sie haben das bislang gehalten, der Fairness halber. Muss ich ihnen zugutehalten. Ich war ja selbst skeptisch. Ich ging davon aus, beim Battle Pass werden sie schon irgendeine Wiesellösung finden, wie der doch noch durch die Hintertür Pay-to-Win sein kann. Und ich lag falsch. Vielleicht bin ich auch in diesem Fall zu zynisch. Aber es steht halt so in dieser Umfrage. Ja. Und wir wissen, dass Blizzard gerne bereit ist, Versprechen an die Community zu brechen und
das juckt Blizzard überhaupt nicht.
Rauszuwieseln, ja, mit irgendwelchen billigen, ja, Wortklaubereien. Wir erinnern uns, Diablo Immortal, da hieß es auch mal, ey, keine Sorge, du kannst keine Ausrüstung für Geld kaufen. Und hinterher so, wir haben ja damit nicht die Edelsteine gemeint, die du in die Ausrüstung einsackelst. Und die.
Das habe ich ja schon wieder vergessen. Alter, diese Dummschwätzer. Das ist übrigens ja der gleiche You guys don't have phones Typ, ja. Oh Mann, das ist, Alter, das ist so unterirdisch schon, Mann. Oh.
Naja. Total verantwortlich.
Ich erwarte auch mittlerweile nichts mehr.
Sind und dir mega viel geben. Nee, das ist ja keine Ausrüstung. Das ist,
nein,
ja
was in die Ausrüstung. Das haben wir so nicht.
Nee, ihr versteht.
Es ist nicht so, dass wir es am Anfang verschwiegen haben oder so. Oder vielleicht, das sollte man ja auch mal offenhalten, vielleicht war es am Anfang auch gar nicht so geplant, bis dann irgendein Business Enterprise Mensch gesagt hat, ey, da ist aber nicht genug Gewinnmöglichkeiten drin und Surprise Mechanics.
Seht, warum die Alarmglocken klingeln, wenn man sowas liest. Nun muss man sagen, in diesen Umfragen sind immer auch Sachen drin, die am Ende nicht kommen.
Ja.
Bei Diablo 4 gab es zum Beispiel eine Umfrage, wo die Rede war von Charakterskins und von Diablo 3 und Diablo 2 Resurrected mit drin. Das kam dann nicht. Auch in diesem Fall ist übrigens die Rede von Diablo 4 Grundspiel mit dabei bei manchen Editionen, was vielleicht irgendwie ein Weg ist, um den doch recht hohen Preis zu rechtfertigen. Ganz ehrlich, kaufe ich ihn aber nicht ab, weil selbst wenn das dann drin ist, die Leute, die richtig Bock hätten, die teuerste Edition von so einem Add-on zu kaufen für Diablo 4, die haben das Grundspiel doch schon. Für die ist das kein Mehrwert, das kann man da nur reinpacken, um zu sagen, schaut mal, ne, 90 Euro, 100 Euro, was auch immer es am Ende wird, sind doch voll gerechtfertigt, weil man kriegt ja noch das Grundspiel. Es gibt Leute, für die das cool sein wird, absolut, die neu einsteigen wollen mit dem Add-on, verstehe ich auch total, aber es ist, finde ich, erstmal jetzt nicht wirklich eine Rechtfertigung für höhere Preise. Aber wie gesagt, es gab in der Vergangenheit schon Umfragen, wo dann sehr viel drin war, das nicht kam, aber es waren auch sehr viele Sachen in diesen Umfragen drin, die dann genauso kamen, zum Beispiel die Schwingen des Schöpfers und das einzigartige Reittier. Wurden in
ging alles an mir vorbei, weil ich das Game nicht gekauft habe.
Weitgehend exakt so gezeigt, wie sie dann am Ende kamen. Also, man kann schon davon ausgehen, dass einige dieser Sachen exakt so kommen werden, wie sie da drin stehen. Nicht alle. Und vor allem nicht alle auf einmal. In dieser Umfrage stehen zum Beispiel haufenweise verschiedene Wege, den Leuten Platin und freigeschaltete Battle Pässe zu geben. Und zum Teil auch richtig krass so, du kriegst sie dann das ganze Jahr über für jede Season. Und du kriegst mit jeder Season mehr Platin dazu und so weiter und so fort. Das wird nie im Leben alles auf einmal kommen, weil so großzügig sind Spielefirmen heutzutage einfach nicht. Nie im Leben geben sie dir Berge an Platin und alle Battle Pässe auf einmal, dass du das ganze Jahr über keine Mikrotransaktionen mehr im Spiel tätigen musst. Nur für eine läppische 100-Euro-Edition. Kann ich mir nicht vorstellen. Es kommt wahrscheinlich eins davon oder vielleicht zwei. Aber sie wollen wahrscheinlich diese Umfrage eher rausfinden, welche davon wollen wir nehmen. Auch Early Access ist wieder
Daten
drin,
sammeln.
Da würde ich sehr davon ausgehen, das kommt, ne? WoW macht das jetzt auch.
Ich find's, ich hab's ja schon gemacht. Gesagt.
Ich finde diesen Trend, ehrlich gesagt, auch sehr unschön, weil Early Access ist hier einfach...
Und gerade in WoW, seriously, in WoW ist das halt einfach richtig krasses Pay-to-Win. Wenn du ein bisschen Ambitionen hast da von irgendwelchen World-First-Geschichten oder so, denen bleibt ja gar nichts anderes übrig, als die Early Access zu kaufen.
Nur eine Schönrederei. Das ist kein Early Access mehr. Das bedeutet einfach, das Spiel erscheint an diesem Tag und kostet da.
Und die anderen sind halt 4 Tage
Preis
später.
Für die Edition mit Early Access. Sei es, lass es 90 Euro sein, lass es 100 Euro sein. Und dann 4 Tage später wird der Preis reduziert. Das ist dann nicht der eigentliche Launch. Der Launch ist der Tag, an dem jeder das Spiel kaufen kann und die finale Version erscheint. Und dann gibt es einen Preis für die Early Access Edition. Na, also das wird schön geredet und es wird auch gerne so gelegt, dass der normale Release ist ein Dienstag und der Early Access ist ein Freitag. Das heißt, du kannst schön das Wochenende spielen.
Durchgrinden.
Wäre doch geil und das für nur 20, 30 Euro mehr. Gönn dir. Unschön, wird aber wahrscheinlich so kommen. Gehe ich stark davon aus. Ne? Ist
Money.
Inzwischen leider einfach irgendwie Standard geworden. Aber die spielmechanischen Features sind halt nochmal eine neue Eskalation. Und das sollte nicht in dieser Umfrage drinstehen. Selbst wenn es nur ist,
also,
um zu gucken, ey, haben Leute da Bock drauf oder
ich gebe da Maurice Kaulert recht.
Oder nicht. Darüber sollte nicht mal nachgedacht werden. Das sollte nicht mal gefragt werden. Das ist nicht okay. Das bricht bisherige Versprechen. Das kompromittiert die Integrität
der Rangliste halt nicht.
Potenziell. Das löst Probleme gegen Extrageld, die nicht gegen Extrageld gelöst werden sollten.
Ja.
Blizzard, ihr solltet das nicht mal fragen, dass ihr es allein in Erwägung zieht.
Wie gesagt, der Ruf von Blizzard ist so im Arsch, das juckt ihr jetzt
macht
auch nicht mehr.
Macht mir Sorgen für die Zukunft dieses Spiels. Und ihr wart gerade auf so einem guten Weg. Season 2, ne? Wie gesagt, tue mir aktuell schwer, weil ich finde, das Grundproblem sind die Item-Affixe und das muss gelöst werden, bevor ich wieder richtig Spaß in dem Spiel haben werde. Aber ihr seid auf einem guten Weg und das Spiel hat so viele gute Elemente und Season 2 ist so viel besser als Season 1 und ihr macht so viel richtig gerade. Versaut euch das jetzt nicht mit so einem Schritt für ein bisschen mehr. Wir haben doch gesehen, ihr verdient euch doch so oder so eine goldene Nase.
Das stimmt
damit.
Wohl. Die haben richtig Kohle gemacht mit Diablo 4.
Doch mit den Verkaufszahlen geprahlt.
Die haben richtig Kohle
so
gemacht.
Wir müssen das doch nicht.
Aber das reicht halt stonksmäßig nicht.
Ist hier meine Antwort. Nein.
Es reicht ihnen stonksmäßig nicht. Ja, Sätge, ja, wie sich das so entwickelt hat, die letzten, eigentlich muss ich schon fast sagen, 15 Jahre. Weil wenn du überlegst, die Xbox 360 kam 2007 oder so raus. Ich finde, mit der Xbox 360 ging der Trend los. Also mit der Generation, nicht mit der Xbox 360, mit der Konsolengeneration Xbox 360. da ging es los in die Richtung. Da haben wir uns in die Richtung entwickelt, wo wir angefangen zu entwickeln, wo wir heute sind. Okay. Chatke, ihr seid erstaunlich still, ja? Die war garantiert machen die. Generell muss man ja sagen, in Blizzard Games sind die Dinger ultra teuer. Guckt euch mal. Ja, das. Wenn es die nicht gewesen wären, wären es andere gewesen. Ja, und bei World of Warcraft kosten die Reittiere uns auch mega viel. Also, die sind da, oder wenn man sich mal anguckt, was die Heroes of the Storm Skins und so gekostet haben, hast du da irgendwie teilweise 35 Euro für ein Skinpack bezahlt und sowas. Krasser Scheiße, das ist halber Preis vom neuen Game. Ja. Chat, ich habe übelst Hunger. Ich muss mal gucken, wie es heute läuft mit MMO Kreisel Grind. Vielleicht mache ich heute Abend, wenn man ein bisschen Progress stellt, aber ich vermute, ich mache heute den ganzen Tag eher MMO Kreisel Grind. Nee, Leute, ich muss erstens habe ich übelst Hunger und zweitens muss ich aufs Klo. Also nicht gucken, wir lassen es auf. Heute ein bisschen kürzer, sonst sind wir immer so 3 Stunden am Start. Wir sehen uns. Macht's gut, bis dann. See you.